So, mal lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast einfach Chef Cat, maximaler Rapper, noch besserer Sänger. Kann man das eigentlich sagen? Ich weiß gar nicht. Was würdest du selber sagen?
Ich würde sagen Musiker.
Ja, aber wenn ich jemand fragen würde, rappen oder singen, was würdest du selber sagen, was du besser kannst?
Das ist schwierig. Ich glaube, das Singen ist so etwas, so was so natürlich aus mir herauskam, weil mein Vater auch Sänger ist. Und das Rappen war eher so ein Sportding, was man sich aneignet.
Ja. Wann hast du damit angefangen?
Ich glaube so, das war so, weiß auch nicht, war so echt mini. Wahrscheinlich so 12 oder 11 oder so.
Was war der Spark? Wen hast du gesehen?
Meine gehört? Schwestern haben die ganze Zeit krasse Musik gehört. Also von Madonna bis Nas. Ja. Also so, die haben immer irgendwie die geilsten Platten gehabt. Und dann hatte ich noch einen kleineren Bruder von meinem damaligen Schwager und der hat mich vollgeballert mit Zeugs und ich habe einfach alles durcheinander gehört, von Bodycount bis Black Uhuru, so Reggae, Pablo Moses, dann aber auch so diese ganzen, ja, De La Soul, A Tribe Called Quest Sachen, die mir dann zum ersten Mal so...
Das erklärt natürlich einiges.
Ja, also so, ich habe halt immer so, weißt du, ich bin ja in Heidenheim aufgewachsen. Und da ist halt nicht viel.
Ich glaube, da hatte ich letztes Mal einen Comedy-Auftritt. Das ist ja wirklich, Darkness. Das ist ja nichts, ne? Ein Fußballverein, das war's.
Also, Heidenheim hat auf jeden Fall ein Schloss. Ja. Ein Schloss Hellenstein. Wunderschön. Ja. Eine 500 Meter lange Fußgängerzone. Viele Altenheime. Nicht so viele Jugendhäuser.
Ja.
Viel Wald.
Ja.
Ja, so San Francisco Deutschlands halt.
Das ist aber ein harter Vergleich. Das ist wirklich ein harter Vergleich.
Nee, also dadurch, dass ich halt da idyllisch quasi aufgewachsen bin, war das dann auch so, ich konnte mich dann auch mit so positiven Rap viel besser identifizieren.
Ja.
Diejenigen, die dort in der Nähe dann aggressiveren Rap machen wollten, weil das gerade in war, haben dann ihre Videos dann in der einen Unterführung gedreht, die es gab.
Weißt du, der einzige kredibile Spot.
Die einzige Unterführung. Und weißt du, da war es eigentlich auch voll sauber und schön so. Und dann haben die da irgendwas hingeschmiert und so. Und leider, haben sie ja dann auch viel gelogen. Ne? In den Songs.
Ja, in Heidenheim groß ist, was willst du?
Da waren keine illegalen Sachen am Start. Und dann haben sie sich aber, weil sie dann real sein wollten, ihren Texten angepasst und sind, also viele sind dann in den Knast gelandet und es war...
Das habe ich noch nie gehört. Umgedreht einfach. Wir wollen das machen und jetzt, wo wir es rappen, jetzt müssen wir irgendwas machen.
Genau. Und das waren eigentlich alles so wohlbehütete deutsche Kids mit deutschen Eltern, die irgendwie eigentlich...
Die sind durch ihren eigenen Rap abgedriftet einfach.
Ja, Mann. Um irgendwie real zu sein. Das ist so...
Das ist aber auch straight.
Eigentlich Props, ja. Nee, also man muss halt aufpassen, was man rappt, weißt du, das ist so das Ding, weil du manifestierst ja alles eigentlich. Und wenn du negative Dinge rappst und die jahrelang mit dir mitnimmst, also wenn du dann Künstler bist und irgendwie auf Tour gehst und so, dann hast du ja immer diesen Song dabei, diese ganze Negativität, du musst dich immer in diese Negativität begeben.
Ja.
Aber wenn du positive Dinge schreibst, so, ist halt andersrum und kannst du dich selber motivieren, kannst andere weiter motivieren und so und deswegen ist dieses positive Ding so mein Ding. So
Aber da wird mir, dass du manifestierst, da wird mir als Gegenbeispiel sofort Bushido einfallen, weil der hat ja wirklich zeitgleich Straßenschlachten, ich bin der und der und dann zu Hause einfach so, ja, Anna-Maria, mach ich ja.
Aber vielleicht müsste man herausfinden, wer der Ghostwriter war, um dann sein Leben anzugucken, was dann passiert ist.
Ah, okay, gut. Aber man weiß ja eigentlich, wer die Ghostwriter waren. Ne? Also Shindy hat gemacht, Echo hat gemacht. Dann gab es noch mal diesen einen, ich weiß nicht den Namen von dem Typen, aber ich will einfach mal Props geben an den Typen, der diesen Mephisto-Track geschrieben hat. Weil den fand ich richtig nice, über 10 Minuten. Es war wohl irgendwie so ein Student oder so.
Oh.
Ja, also jemand, der es auch nicht lange gemacht hat. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, wie der Name ist.
Shame on me, aber wirklich, Bushido habe ich sehr selten gehört und kaum gehört. Und ich weiß noch, ich war irgendwann mal in einer Mitfahrgelegenheit.
Ja.
Von A nach B, ich weiß nicht, Freiburg nach Berlin, so ewig 10 Stunden oder so. Ja. Und ich weiß noch, wie ich so auf diese Mittelstreifen geblickt habe, diese weißen, die sich dann, und dann kam so ein Bushido-Track und das war so voll geil. Ich weiß noch, genau, da habe ich zum ersten Mal so einen Bushido-Track verstanden.
Weißt du noch, was für ein Track?
Weiß ich nicht mehr. Aber so als Nebenbei-Konsument kriegt man ja dann auch immer nur die Singles mit und die Skandale und so. Und ich war da eher so so Zaungast bei solcher Art von Musik. Ich habe das mir gar nicht gegeben. Also das ist so wie mit Fastfood gewesen. Ich dachte auch so, ich will mir nicht immer alles geben. Ich muss nicht alles anhören, was irgendwie so negativ ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, also wenn du sagst, ja, was verpasst, dann kann ich es ja immer noch nachhören, das ist das Gute an Musik.
Ja, aber das Geile ist ja, aber das ist ja schon bezeichnend, dass wenn du sagst, also Positivität, pipapo, ich bin in Heidenheim aufgewachsen, aber als ich dann diesen Mittelstreifen fixiert habe und dann Bushido reinkam, das hat was mit mir gemacht, weil das ist ja genau das Ding gewesen, diese Atmosphäre.
Ja, die Atmosphäre, Einfach.
Also ich bin genauso, also ich bin jetzt nicht so, du bist wahrscheinlich friedfertiger als ich oder auch, weiß nicht, sagen wir mal so lebensbejahender, aber ich habe jetzt auch, ich habe mit negativen Sachen in meiner Kindheit oder so, mit Straße, irgendwas, nichts zu tun gehabt. Mhm. Aber auch als ich deine Mucke das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so,
Ja, Mann.
Ich könnte eigentlich auch mal, irgendwas muss ich machen. Ich muss auch mal zu diesem Sachsendamm. Irgendwas muss ich machen.
Ja, Spaß beiseite. Also ich glaube, bei manchen ist es tatsächlich so und dann rutscht der Fuß aus und dann ist halt doof, ne?
Ja, es kann auch ein Scheiß
passiert. Also wenn jetzt die Eltern nicht immer da sind, die dann irgendwie so mal ein bisschen so auch das Ganze relativieren, was man da so anhört, dann kann das schon sein, dass da so falsche Vorbilder entstehen. Das kann schon passieren.
Aber dass du, ich meine, wir werden eh in diesem Podcast übel springen, das kennen meine Leute schon, aber ich meine, du bist ja auch, wir haben uns schon so oft auf Battle-Rap-Veranstaltungen gesehen und obwohl deine Mucke so positiv ist, uplifting ist und okay, teilweise auch melancholisch und so, aber irgendwas muss es ja an Battle Rap geben und das ist ja eine fiese Sportart, dass du das auch trotzdem feiern kannst.
Also Battle Rap, also damit fängt ja eigentlich alles an, ne? Jeder quasi damals hat irgendwie erstmal mit Battle Rap angefangen. Ja. Und ich glaube, was war das vorher über Deutschland 3 oder so?
Wo die im Ring stehen, im Boxring.
Ja, genau. Da war ich dabei.
Wieder warst du dabei?
Da habe ich auch gerappt. Voll über Deutschland 3, ja. Klar.
Nein!
Natürlich.
Laber doch nicht.
Ja.
Im Team oder alleine?
Im Team.
Mit wem?
Mit Amewu.
Was?
Ja.
Ihr beiden?
Ja.
Gegen wen habt ihr denn gebettelt?
Boah. Vitamin B und Sheriff.
Okay.
Also wir kannten die auch nicht.
Ja.
Und ich weiß auch gar nicht, ob die noch Mucke machen.
Ja, FÖD3 mitgemacht.
Ja.
Wie ist das bitte zustande gekommen?
Also ich glaube, ich wurde angefragt und ich dachte so, oh krass, es gibt irgendwie gar keine Plattform, auf der ich stattfinden kann. Es war auch sehr, was war das so, MySpace-Zeiten oder so?
2008 war es.
MySpace-Zeiten irgendwie.
Ja.
Und dann habe ich einfach zu Amewu gesagt, ey yo, lass das doch einfach wahrnehmen, weißt du? Dann sehen die Leute das, ne, so, dass wir am Start sind auch so und haben gesagt, wir nennen uns einfach Kriege des Lichts und gehen dann dahin. Und ich war damals auf meinem Paulo Coelho Film und witzigerweise war Amewu das auch so und der kannte das auch und dann war das irgendwie so ein
ist das der Autor?
Paulo Coelho ist der Autor, ja, okay. Genau, von Kriege des Lichts und er ist eher bekannt für Der Alchemist.
Genau, okay, genau. Dann habe ich es doch richtig, okay. Und seid ihr als Krieger des Lichts nach NRW gefahren?
Ja, genau.
Und es war zum Battlen.
Ja, zum Battlen und es war so, wir sind da angekommen und dann siehst du halt alle Leute so, die so vor sich hin brabbeln. Ja, weißt du, jeder klar. Übt so seine Texte.
Ja.
Und nirgends war Musik.
Ja.
Und wir haben dann einfach draußen so Beatbox, S-Rock war da, jeder hat so gefreestylt und die dachten so, was ist mit denen los?
Warum
so,
sind die?
Was mit den Hippies?
Wir waren
so Hippies, weißt du?
Ja.
So, weil eigentlich war es halt alles so Competition und so. Genau, und deswegen, also Battle Rap war schon immer ein Punkt so für mich. Also ich habe auch damit angefangen. Vorher gab es dann noch, also in Heidenheim schon und dann End of the Week gab es ja in Berlin. Und das war ja so mit den verschiedenen Challenges. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit denen, wo man so Sachen aus so einem Beutel zieht und dann über die Sachen freestylen soll, damit man merkt, dass es wirklich Freestyle ist.
Aber da bist du nach Berlin extra für gefahren oder warst du schon hier?
Da war ich schon hier.
Okay.
Ja, da war ich schon hier. Dann bin ich auch Deutschland-Champ geworden und bin dann nach England zum internationalen Battle und dort gab es dann so mehrsprachige Jury.
Hast du auf Englisch dann, oder was?
Ich habe halt auch auf Englisch, aber dann, also ich war dann im Finale und bin dann Zweiter geworden gegen irgendwas mit Jack. Irgendwas Jack, keine Ahnung.
Aber warte mal ganz kurz. Was ist denn, also mehrere Fragen. Wie haben die das denn, wie groß haben die das bitte aufgezogen, End of the Week, dass der Gewinner aus Berlin nach England darf und ja, da auch teilnimmt? Und wie hast du da auf Deutsch und auf Englisch, wie bist du denn ins Finale gekommen?
Also, es ist so was Internationales. Also, End of the Week hat in New York irgendwie seinen Sitz gehabt.
Ja.
Und es hat sich so gespreadet. So gab's in den verschiedenen Ländern.
Ja.
Und jeder Champ aus jedem Land war dann quasi im Finale in England, so. Und man konnte halt Englisch auch mit reinnehmen. Habe ich halt dann auch gemacht.
Mhm.
Und aber war dann ein bisschen zu hochmütig, als ich dann, weil es gibt dann immer so eine Cypher, wo du so jeder so vier Zeilen macht und dann übernimmt der andere und es geht eher darum, wie man was übernimmt oder okay, ob man tight ist und so.
Wow,
und ich habe dann einfach angefangen zu dissen. Ne, so weil es halt ja irgendwie. Ja, und ich weiß auch nicht, ich dachte einfach, das ist jetzt irgendwie geil. Und dann hat er mich aber richtig krass gedisst und ich habe es nicht verstanden, worum es ging.
Ja.
Ich konnte nicht antworten.
Also auf Englisch?
Ja, ja.
Okay.
War irgendwas so, was gerade in der Boulevardpresse
irgendein aktueller Vergleich.
Und ich wusste nicht, worum es geht.
Ja.
Also, genau, ich schieb's jetzt mal darauf, ne? Und genau. Und deswegen, also so Battle Rap war für mich schon immer interessant und die Don't Let the Label Label You Leute kenne ich ja auch schon ziemlich lange.
Ja.
Die haben mich damals auch für meine 2013 erschienene, sagt man das?
Ja.
Krass, wie es, glaube ich,
manchmal. Ja, ja, manchmal erschienene. Hast du so Wörter. Ja, ja, weil man es nie sagt.
Genau, Platte irgendwie begleitet,
ja,
als Team und seitdem ist das so cool gewachsen und die haben sich so humble verhalten, also seit über 12 Jahren schon.
Mhm.
Und das Ding so groß gemacht und ich bin da irgendwie selber stolz, als wäre es so meine Veranstaltung,
ja,
weißt du so, ich gehe da immer sehr gerne hin und die Battles sind auch viel krasser geworden, alles ist so auf einem hohen Niveau, wo ich denke so, damals waren wir froh, dass wir unsere 16 irgendwie, ja, hingekriegt haben und dann durfte der andere antworten, aber jetzt ist es ja richtig, das ist ja, was ihr da… Das
ist so eine Masterarbeit.
Ja, ja, also so… Ne, auch deine Battles, da war ich ja auch oft da.
Ja.
Hab ich auch gedacht.
Der Rapper, ey, Mittwoch noch, ne?
Rapper Mittwoch auch, ja. Das weiß ich auch noch. Und das Lars gegen Drop Dynamic, da war ich ja auch da vor Ort. Da, ja. So. Das war so, wow.
Crazy, ne?
Das war so krass.
Ja.
Vor allem, du hast ja letztens auch so ein Video darüber gemacht.
Ja, musste nochmal sein.
Ey, du hast genau richtig gesagt. Lars, niemand hat ihn respektiert. Das war so schlimm.
Ja.
Und dann kam er auf die Bühne und hat alles zerrissen, ja, auf diesen 8-Mile-Style und es war so cool. Das war krass.
Aber ganz kurz nochmal eine Frage. Wie habt ihr euch denn bei FED3 geschlagen als Krieger des Lichts?
Gut.
Aber habt, gut, ihr dann also, so, ja, habt ihr dann so smart, gut gereimt, a cappella euch über die Gegner lustig gemacht oder seid ihr auch fies geworden oder habt ihr?
Ja, also ich kann jetzt nur über meinen Part sprechen so.
Ja. Ich meine, der Amiwu ist ja auch eine Maschine einfach. Also ihr habt da
ja, ja,
ein krasses,
ja,
Team eigentlich.
Ja, schon. Ich habe aber, glaube ich, ein bisschen mehr geübt.
Hm.
Ne? Und deswegen war ich.
Ach so, du willst ihn nicht vom Bus werfen, hat er reingeschissen.
Also, ne, er war einfach nicht so zufrieden mit seinem Part.
Ja.
Also, aber ich war komplett zufrieden. Ich habe genau das gemacht, was ich machen wollte.
Ja.
Und sagte auch Dinge, die jetzt auch stimmen. Das ist immer noch so, weißt du? Und vielleicht muss man das mal irgendwie zeigen, ich weiß auch nicht.
Ja, ja.
Und was war nochmal die Frage? Genau, und dann sind wir angefragt worden, sind da hingefahren, haben es gemacht. Und deswegen bin ich immer da.
Habt ihr da gewonnen?
Ich glaube.
Boah, das war das, wo Steiger so schlimm moderiert hat, ne?
Ja, da hatte, glaube ich, gar keinen Bock.
Boah, Alter, steht er da mit seinem Manowar-T-Shirt und beleidigt da die ganze Zeit. Wer stinkt denn hier? Boah, ist das langweilig, was ist denn hier los? Also der war voll anti.
Ja. Also er hatte halt eine extra Position in dem ganzen Ding und ich glaube, der hat das sehr genossen. Das war
ja schon ein bisschen.
Es gab noch so Battle of the Month ganz früher. Das war im Bastard Club, den gibt's gar nicht mehr.
In Berlin auch?
Ja, ja. Und da war er auch ein Host und hat immer gesagt, schreit, wenn er scheiße war.
Okay. Ja, der wollte richtig so, der wollte diese.
Lärm, wenn er scheiße war.
Aber der so wollte diese wahrscheinlich so diese Pit, diese wie in Amiland so nach dem Motto, einer stumbled und sofort rufen Leute rein, nein, der nächste ist
ja,
dran.
Ja.
So eine Atmosphäre wahrscheinlich irgendwie schaffen. Aber dann seid ihr, okay, dann seid ihr seid ihr da hingefahren, Heidelberg, Fried, fertig, pipapo. Aber was ich mich gefragt habe, weil ich ja selber auch mal, also
Heidelberg? Warum Heidelberg?
Heidenheim, sorry. Ah. Zu viel Animus-Podcast gehört. Weil ich habe ja selber mal Rapper Mittwoch dann gesehen und dann angefangen, Sachen zu schreiben und versucht zu rappen. Ne, Freestyle, jetzt keine Tracks oder so, aber Freestyle und so, dann merkt man so, ah, okay, das kann ich nicht. Da ist mein Limit, das kann ich gut aussprechen, das ist mein Tempo, pipapo. Aber wenn man jetzt so, also ich kann jetzt von heute sprechen, oder nee, ich habe ja auch, vor 12 Jahren war es ja auch schon krass, aber wenn man jetzt so technisch versiert ist und alles so schnell und sauber und fließend rappen kann, wann ist dir denn, würdest du sagen, dass das Ergebnis von harter Arbeit, hast du richtig trainiert, oder hast du direkt am Anfang schon gemerkt, ach krass, das ist ja relativ einfach. Also das liegt mir ja voll. Habe ich anscheinend Talent für.
Ja, also ich glaube, ich war so 15 und dann wusste ich, wenn ich so weitermache, da bin ich mit 25 gut. Weißt du?
So weit hast du gedacht? Mhm. Wenn ich das noch 10 Jahre mache, dann bin ich gut?
Ja. Und
weil mit 15 denkst du eigentlich so, skibidibidibidibidib, Digga, ich fick alles.
Ja.
Mit 15 halt.
Ja, also so, ich wusste auch schon immer, dass ich das machen will. Ich bin halt dann so provisorisch noch zur Schule gegangen. Ich wusste aber immer, dass ich...
Wirklich?
Ja, also ich habe dann auch meine Mutter zuliebe dann noch alles so abgeschlossen und so, aber ich wusste eigentlich, dass ich das machen möchte.
Das ist so krass, mit 15 einfach. Also erstmal, also dass einen sowas flasht, okay, ich meine, ich habe mit 15, glaube ich, auch schon relativ gut Fußball gespielt, aber es war nie in meinem Kopf, ja, ich werde ja mal Bundesliga-Profi. Mhm. Also das ist so, also dass man so früh schon so einen harten Traum oder so eine Vision hat, dass man sich denkt, in den nächsten 10 Jahre, safe. Ich meine, Schule mache ich jetzt noch, Mama will das ja, aber eigentlich...
Ja, ich meine, ich glaube, unser Luxus damals war wirklich die Langeweile. Und das bedeutet Langeweile ohne halt Ablenkung. Und ich glaube, das ist jetzt heutzutage ein bisschen schwieriger für die Jugendlichen. Du scrollst dich halt irgendwie bis ins Koma, bis du dann merkst so, was mache ich da eigentlich? Mhm. Und das gab's ja nicht, ne? Und um diese Leere zu füllen, konnte man sich einfach seine eigene Welt schaffen. Und deswegen mag ich es zum Beispiel auch immer noch, so mein Studio zum Beispiel in Lichtenberg, da ist auch wenig los, das sieht ein bisschen trist aus und irgendwie das zu füllen, weißt du?
Okay,
so,
verstehe.
Ich könnte nicht in so fancy Studios immer abhängen.
Ja.
Das gibt mir nichts.
Ich weiß genau, was du meinst. Aber das
inspiriert mich gar nicht.
Das kann ich mir vorstellen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, weil du hast ja auch schon mit, also ich sag mal so, ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, also wenn ihr, also egal welchen Rapper ihr kennt, egal welchen großen Rapper ihr kennt, alle kennen dich ja und schätzen dich ja auch oder wissen, was du kannst. Das heißt, du hast ja schon mit unfassbar krassen Leuten, natürlich bist du auch selber einer, aber mit, sagen wir mal, mit größeren Namen, mit allen schon irgendwie im Studio, bist ja im Studio gewesen. Und dann, du kannst, die haben ja nicht immer diese Tristesse. Da sind ja auch Leute dabei, die, keine Ahnung, Viber, Ballern, Beats, Hochglanz, keine Ahnung was. Aber kriegst du dich, also wie... Ich meine, wohlfühlen, wie kommst du da zurecht oder wie bist du da zurechtgekommen? Weil das widerspricht ja eigentlich dem, wo du am liebsten deine Sachen machen würdest.
Also ich muss eigentlich sagen, mit allen, mit denen ich gearbeitet habe, da war eigentlich nie irgendwas in die Richtung, was du jetzt gesagt
okay.
hast. Ja, und geil. Vielleicht war es auch nur von mir nicht, you know, aber ich habe jetzt irgendwie nichts Negatives, also jetzt nicht, um da jetzt irgendwie da irgendwas zu verdecken oder irgendwas, aber...
Ja, ich glaub dir das.
Bro, da ist irgendwie, ich kann mich an nichts Negatives erinnern. Und meistens war es ja auch so, dass es Themen gibt und dann denkst du dir, was würde ein XY dazu sagen? Hm. Was würde, also was fehlt noch? Und das war zur Anfangszeit und umso persönlicher die Songs wurden, desto weniger konnte ich Leute einladen auf Songs, weil ich dann dachte so, okay, da muss der sich jetzt richtig reindenken oder ich muss so ein Onboarding machen, ihn briefen und so. Und das ist natürlich wieder wie so ein Delegieren, das ist wie so, cool. wieder so ein Produzieren dann her, ne? Oder was rauskitzeln aus jemandem, wenn er aber halt auch Bock hat darauf.
Ja. Ne? Ja, ist halt anspruchsvoll, ne? Also ein Chefcat-Feature ist jetzt nicht so, mach mal kurz einen 16er.
So
ein
Representer, weißt du, macht auch Spaß, natürlich so. Aber wenn ich dann jemanden habe, der dann zum Beispiel lyrisch sehr versiert ist, dann hätte ich da schon Bock, noch mehr in die Tiefe zu gehen und sagen, ey, so, lass uns was Verrücktes machen, in 7/8-Takt oder so, weißt du, wo wir einfach beide richtig Kopfschmerzen kriegen. Ja.
Das ist bei Feature-Gästen, die auf deinen Tracks mit draufgehen. Was ist, wenn du bei anderen mit draufgehst? Weil das ist ja eine andere Denkweise dann.
wenn ich bei anderen mit draufgehe, auf den Song nicht draufgehe, dann gucke ich mir das an und gucke, was dem Song irgendwie fehlt, ne? Ja, und manchmal passt's auch gar nicht. Dann sage ich, mir fällt dazu nichts ein.
Das okay. Gibt's auch. Also ehrlich bist du dann schon.
Ja, aber generell, also ist es so eher so wie, weißt du, so wenn du so einen Jazz-Gitarristen hast, der würde niemals sagen, zu der Musik spiele ich nicht. Nee, zu dir. Sondern der versucht irgendwie was zu finden, weißt du so. Und so ist bei mir eigentlich auch mit dem ganzen Rap-Ding.
Ja, krass, du bist gar nicht so, man kann dich gar nicht so, was mir so ein bisschen widerstrebt, man kann dich gar nicht so leicht kategorisieren. Man kann nicht so sagen, ja.
Widerstrebt dir das?
Ja, ich hasse das, weil das ist so, das ist nicht greifbar. Ich will Sachen benennen können. Der ist doof, der ist schlau, der ist hässlich, der ist hübsch. So, das ist aber so, weil du bist halt so vielfältig und man kann jetzt nicht sagen, was mir einfallen würde, wäre jetzt so Conscience Rap, aber da sind auch viele Banger dabei, wo du Kopfnicken musst. Dann sind da Flow-Massaker dabei, dann ist da, da sind da wunderschöne Pop-Songs dabei. Also du bist ja zum Beispiel, ich habe das glaube ich auch mal gesagt, weil eigentlich jeden, den ich feiere, sage ich das auch. Also wenn ich jetzt ich bin ja Ende 2013 nach Berlin gezogen und jetzt bin ich 12 Jahre hier. Und wenn ich jetzt so ein Album von meinen Berlin-Soundtracks machen würde, dann wären halt 2 Songs von dir auch dabei. So, es gibt so Songs oder so Videos, die man sieht oder hört und die mit einer Zeit verbindet und die Zeit war intensiv. Das ist so, okay, also egal wie alt ich werde, wenn ich diese Songs höre, diese Songs, bin ich wieder in 2015.
Also, welche sind das?
Nachtmensch und Fliegen.
Oh ja.
Genau. Und da war ich, die Vis-a-vis halt diesen Podcast gehabt, ne, das Goldene V, ein überragender Podcast. Und da warst du da einmal zu Gast und hast da diese Tracks zum Besten gegeben live. Und ich habe die, also.
Mit Olli Schulz und ich hatte, glaube ich, einen Gips.
Ja. Du saßt da?
Ja, ich hatte den Gips da. Ja,
und stimmt. Dann, also da, das habe ich, weiß nicht, wie oft ich das gesehen und gehört habe. Also das war wirklich, ist so, und ich weiß auch genau, was für eine Zeit das ist, wie es mir da ging und so, das sind so die, das ist so Berlin-Soundtrack-mäßig. Deswegen, solche Songs sind ja auch dabei. Oder zum Beispiel, wo du bei Vis-a-vis warst und war das ein Dexter-Beat, wo du da einfach für Diltily des Todes, also das Ding hat, ich habe heute mal geguckt, dachte ich mir so, das hat nur 95.000 Views, weil, also 500 davon sind auf jeden Fall von mir. So, ich kann das irgendwann mit das kenne ich irgendwann.
Also
kann ich
das wirklich auch? Türkische Takt.
Ja, genau.
Ich türke den Takt, sage ich.
Ja, genau. Ich türke den Takt.
Jiv-jiv-chika-jak, kusch-chika-jak. Das geht so. Jiv-jiv-chika-jak heißt so, das Küken kommt raus.
Ja.
Kusch-chika-jak, der Vogel kommt raus. Und wenn man das Jiv-jiv-chika-jak, kusch-chika-jak sagt, es ist diese.
Ja, und das, mein Kopf explodiert.
Und ich habe dann. Ja, auf diesen Pattern gerappt, ja, das stimmt. Nachtmensch ist auch wirklich so, wirklich, das war echt eine krasse Zeit. Ich habe halt, wie das Album schon sagt, halt nur nachts gelebt. Und bei dem Song Nachtmensch, der ist auch sehr underrated, da habe ich sogar die Keys selber gespielt, habe ich versucht, weder das Wort ich noch du zu verwenden. Da musst du mal
das drauf war der achten. Ansatz?
Gehst du jetzt den Text durch? Ich kann dir auch rappen, warte mal, wie geht der nochmal? Hellwach, nichts zu tun mit der normalen Gesellschaft, die Geld macht, damit sie glücklich wird, aber dann traurig ist, weil man nie genug hat, morgens in der U-Bahn, alte Sorgen, Falten, vorgehaltene Spiegel, liegen zerbrochenen Scherben, Menschenleben ist viel zu kurz, um irgendwann im Altenheim als Roboter zu sterben, Nachtmensch, der nachdenkt, den ganzen Tag pennt, Träume hat und darauf achtet, dass ihn keiner ablenkt, immer Kind bleibt zwischen den Erwachsenen, im Bett liegt, während jeder durch die Stadt rennt, Hektik total fremd, hin und her zwischen Batman und Clark Kent, entweder dein eigener Chef oder Sklave, Nächte sind magisch, aufgeweckter Mensch, du bist ein Nachtmensch. Ja. Im Tiefschlaf, wenn die anderen wach sind, Nachtmensch. Wach, wenn die anderen schlafen, Nachtmensch.
Übertreib.
Tiefschlaf, wenn die anderen wach sind, Nachtmensch. Wach, wenn die anderen schlafen. Yeah.
Ey, so schön. Dankeschön. Ich bedanke mich vielmals dafür, das einmal live gehört zu haben.
Yeah. Muss mal vorbeikommen im November, Fester Kreuzberg.
Ich habe schon, da bin ich selber auf Solotour, aber ich habe mit der Magda schon die ganzen Daten abgesprochen. Entweder Stuttgart oder München.
Oh, geil.
Safe. Also das ist auf jeden Fall, du warst auch lange nicht auf Tour, ne?
Ich war jetzt 2023 auf Tour kurz.
Ja.
Aber das war so ein Reminiscing-Tour, so ohne irgendwas, sondern davor war ich 5 Jahre nicht auf Tour.
Ja.
Und da, um dann nochmal reinzukommen, habe ich auch nochmal gesehen, was ich, wo meine Baustellen sind und so. Und jetzt.
Inwiefern?
Naja, so 5 Jahre nicht auf Tour sein, dann nochmal ein neues Team zusammenfügen, weil ne, alle Musiker, mit denen ich vorher zu tun hatte, können ja nicht 5 Jahre auf mich warten.
Ah, okay.
Und sind dann auch auf jeden Fall mit vielen Bands unterwegs. Ach,
stimmt, du hast ja live.
Ja, Band. Genau.
Okay.
Und ich will ja auch den Fans dann auch was bieten, ne? Wenn die dann irgendwie so ein Ticket kaufen. Mhm. Und genau, und da habe ich halt viel ausprobiert und viel nochmal gelernt und nochmal geschaut, so wie man es am schlausten macht. So.
Und freust du dich jetzt auf November oder ist so? Puh.
Ich freue mich extrem auf November. Also das einzige Gefühl, was du gerade beschrieben hast, ist so dieses ganze Organisatorische.
Ah, okay.
Also, aber weil ich auch vieles jetzt auch, genau, Magda ist am Start zum Glück und also das nicht ganz alleine machen ist gut.
Ja, das Ding ist, wenn man so eine Musik macht wie du, die jetzt nicht auf TikTok blasen oder was der Hype ist, so, ich sag mal so, ein guter Kollege von mir hier, Morlock Dilemma zum Beispiel, ne?
Shoutout an ihn,
Maximum Lyricist, so, und der macht ja auch, Wahnsinn. Also der macht das, worauf der Bock hat. Und das sind dann nicht die Leute, die Gold und Platin gehen, aber das sind die Leute, die haben eine Core-Fanbase, die ist so krank und die wirst du auch nie wieder los. Mhm. Also die sind einfach da. So. Und das, die Leute siehst du dann auf Tour ja jetzt wieder. Ne? Ja. Meinst du, weil ich habe auch so ein paar so Shorts von dir gesehen, wo du halt dieses mit dem Handy rumlaufen und sich selber filmst, wie du rappst. Meinst du, davon kommen auch ein paar dann live? Oder ist es einfach so Entertainment nach dem Motto, ich bleib fresh, ich bin noch da, lebenszeichenmäßig?
Ja, so, also erstmal glaube ich, dass dieses nicht auf TikTok funktionieren nicht ganz stimmt. So, weil es ist wirklich so krass. Ich habe manchmal Sachen.
Aber ich habe nicht gesagt, dass du nicht auf TikTok funktioniert. Ich habe nur gesagt,
dass die Musik.
Du gehst nicht auf diese TikTok-Blasen.
Ach so. Ah ja, weil die so Sounds benutzen oder was
meinst du? Nee, weil also TikTok ist ja wirklich, also von, ich guck, also TikTok ist ja das hier. Mhm, ich bleib kurz hängen, aha. Und TikTok ist nicht, oh nice, wer ist das denn? Den kann man sich mal live angucken. Also die Transition von, ich habe den auf TikTok gesehen und hol mir jetzt ein Ticket, um den live zu sehen, ist auf jeden Fall, das ist ein harter Stretch.
Mm. Okay, das weiß ich nicht, weil das ist jetzt bei mir ganz neu. Mhm. Also ich wurde sehr oft, wahrscheinlich wie jeder andere Rapper auch und Musiker, voll getextet mit Algorithmus hier und Algorithmus da.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, geh jetzt zu so einer Firma, da zahlst du dir 2.000 Euro im Monat und dann machen die irgendwie dein Content und machen dann alles
ist
für
das
dich
so?
Und so. Ja, gibt's okay. Ganz viele Firmen, so, da kannst du hingehen und okay. Dann sagen sie, heute ist Content Day und dann machen die irgendwas. Und da habe ich gesagt, wollen wir mal irgendwie einfach mal zum Test mal irgendwie anfangen und ausprobieren und so. Und die haben es sehr gut gemeint, ne? Aber ich habe es null gefühlt, was da passiert ist, weil da steht dann jemand und sagt, okay, dann lauf jetzt und so und ich soll da irgendwas machen und dann irgendwie, ich habe das dann mal ne zugelassen und bin da offen, ne, also ich denk mir auch, vielleicht denke ich auch falsch.
Ja, genau, ist eine neue Zeit, vielleicht haben die recht.
Vielleicht mal Sachen entlernen und so, wie ganz viele andere Sachen auch. Aber das war's dann nicht und dann habe ich gemerkt, ich muss das immer dann machen, wenn ich Bock drauf habe.
Ja, da musst du sein.
Genau, weil die Musik ist, ja, ich. Also ich.
Ja, du bist halt ein Künstler.
So irgendwie, ne?
Das also kriegt man eigentlich nicht in so Schachteln, so nach dem Motto, es ist Montag, sei kreativ.
Ja, aber ich war auch sehr unsicher am Anfang und dachte so, wie soll ich es am besten machen? Und dann habe ich gedacht, ey, ich mache es jetzt einfach selber und immer in so unangenehmen Situationen, wie in der U-Bahn, im Flugzeug.
Ich habe auch gesehen, ich dachte mir so, Alter.
Weißt du, wo du sowieso schon so Angstzustände hast eigentlich. Ja. Vor allem im Flugzeug, weil wenn du ins Flugzeug reinläufst, glotzt sich ja jeder an, ne?
Ja, klar.
Und da dachte ich, wenn ich das hier mache, Alter.
Wie kannst du das, aber wie hast du dich da reingedacht? Also wie ist einem das nicht unangenehm?
Es ist unangenehm. Es ist voll
unangenehm. Du rappst ja.
Ja, ja.
Du bist ja laut, du störst.
Nee, nicht immer. Ich hab ich habe einen Kopfhörer im Ohr.
Manchmal
machst du auch. Wo der Song läuft und ich mache Lip-Sync.
Okay.
Und einmal war aber zum Beispiel, oder mehrere Male,
ja, ging es noch schlimmer.
Nicht. Dann habe ich einfach so a cappella gemacht, ohne den Song zu hören. Und ja, manchmal hat es sogar von der Schnelligkeit gepasst, weißt du. Ja. Aber es ist immer so ein Angstzustand gewesen. Aber es gibt sowas wie, vielleicht hast du davon mal gehört, ich glaube, es heißt so Rejection Therapy. So, du gehst in ein Café und kaufst du einen Cappuccino,
ja,
und trinkst den leer und dann gehst du hin und sagst, ob du noch einen umsonst kriegst. Und eigentlich ist es ja klar, dass die Person Nein sagt, ja, aber dass dir dieses Nein halt nichts ausmacht. Weißt du?
Ach so, meinst du, okay.
Du übst diese Neins.
Okay, verstehe.
Auszuhalten,
also,
und zu merken, dass es nicht um dich
so
geht.
So unangenehme Situationen so multiplizieren nach dem Motto, okay, dass man sich dann gewöhnt und sich selber nicht zu ernst nimmt. Wow.
Genau,
okay,
dass man,
boah,
so,
wenn mir das unangenehm, ey.
Ja, ja, eben. Und du merkst aber,
ich könnte das gar nicht ohne Lächeln sagen.
Ja, ja.
Könnte ich vielleicht nur einen umsonst haben.
Und es geht sogar ein bisschen weiter. Also ich habe das dann auch im Internet gesehen, da haben es manche dann so, du legst dich dann so 10 Minuten hin, also du legst dich auf den Boden irgendwo, wo Leute laufen.
Ja.
Mit einer Yogamatte oder so halt, egal.
Ja.
Und stellst du deinen Wecker auf 10 Minuten und legst dich da einfach hin und dann hörst du die ganze Zeit so die dummen Kommentare, die komischen Blicke und so. Und nach diesen 10 Minuten stehst du einfach wieder auf und merkst, die Welt ist nicht untergegangen.
Ja,
so, nichts ist passiert. So.
Okay.
Und du übst und übst, ja, das die ganze Zeit. Und diese Videos waren bei mir unabsichtlich sowas.
Mhm.
Weil ich dachte am Anfang so, boah, ey, nicht, dass jemand stört oder irgendwas. Aber dann, umso öfter ich es gemacht habe, desto egaler wurde es, weil du siehst, Leute gucken sowieso nicht. Leute sind alle an dem Handy beschäftigt,
ja,
weißt du?
Aber ich habe gerade überlegt, dieses Flugzeugding, ich habe gerade überlegt, ob es nicht vielleicht einfach noch schlimmer war. Also zum Beispiel, wenn du reingegangen wärst und richtig nice gerappt hättest, wären noch so, weil Leute haben ja ein Gespür. Die wissen nicht, was du machst, aber wenn du flowst, Leute, auch wenn die keine Ahnung haben, die sind dann, okay, das ist irgendwie, weil es hört sich ja nice an. Das hätte ja auch geil sein können, dass Leute sich dann so umdrehen und so auch irgendwie so oder irgendwie so lächeln oder keine Ahnung was. Aber wenn du da halt so lang läufst und einfach so bist, und die sind so, Alter, was ist mit dem los, Alter? Was macht der da?
Ja,
also wäre vielleicht noch geiler gewesen, wenn du es wirklich einfach live rappst.
Also wenn ich irgendwann mal so richtig da angekommen bin, diese Rejection Therapy, ja, dann nehme ich einfach das Teil, weißt du, diese Durchsage-Dings von den Stewardess,
ja, und
rapp
dann
da durch so.
Ja, das wäre schon wieder geil.
Dann fliegst du so raus.
Das wäre schon wieder Killer.
Das wäre geil.
Das wäre schon wieder Killer.
Aber weißt du, das Coole ist auch, wenn du läufst, dann hast du ja eigentlich nur die Hinterköpfe von den Leuten,
ja,
drin. Das heißt, nur wenn die sich umdrehen, sind sie im Bild. Also da ist dann auch nicht so die Gefahr von irgendwie Bildrecht oder so.
Ja,
deswegen,
aber ich habe das auch teilweise, wenn ich so, ich denke mir so, okay, jetzt könnte ich eine geile Story machen. Da gucke ich erstmal. Weil ich will, weil mich regt das auch auf, mich regen Leute auf, die einfach so da stehen und sind so, mich regt das auf. Und ich will keiner von denen sein. So, auch wenn ich vielleicht, dann werfe ich lieber eine geile Idee über Bord, anstatt mich da irgendwie so hinzustellen. Aber das ist auch mein Problem.
Ja, ja, aber es ist nur in dem Moment das Problem. Also wenn wenn du ergebnisorientiert denkst, dann siehst du halt schon in der Zukunft, was da passiert damit.
Ja, also, das Endergebnis ist geil. So, ich habe das mal bei Battles hat man das auch voll auf, wenn du so einen Gegner hast, wo du denkst so, okay, das und das und das ist Worst Case. Und irgendwann hast du da mal da hast du mal 2 Runden gechoked oder wurdest mal rund gemacht und denkst dir so, wie ging's mir? Danach ging's ja weiter. Das ist so 2-3 Wochen dann Shitstorm.
Stimmt,
oder irgendwie
als
so.
Battle Rapper ist doch komplett,
ja, ja,
diese Ding. Also
das ist auch absurd. Es ist auch absurd, dass man sich da hinstellt in die schlimmste Situation, die es gibt.
Ja.
Und im wahren Leben, wo, keine Ahnung, eine Oma langläuft oder irgendein komisches Mädel, sich denkt, nee, das ist widersprüchlich. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber
du bist doch jetzt eigentlich so voll gepanzert, oder? So durch diese ganzen Sachen.
Mir müsste alles egal sein eigentlich.
Das ist krass. Aber
mir ist voll viel nicht egal.
Respekt. Wirklich, das ist krass.
Ja, aber das müsste halt noch mehr in diese Situation. Das sind nur vereinzelte Situationen, weil sonst, keine Ahnung, ich laufe irgendwo rein oder setze mich irgendwo hin oder das ist alles, mir kann nichts passieren. Egal, wer da sitzt, wie krass die sind, mir kann nichts passieren. Mhm. Ich bin fein mit allem.
Ja.
Aber wenn ich irgendwo draußen stehe und dann irgendwie so, dann denke ich mir so, ah nee, also ist ganz komisch.
Weil es nicht die Comfortzone ist mit, ah okay, ich habe jetzt einen Battletext, ich habe da Dings
und nö,
ich bin ready.
Nö, ich habe jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, du sagst jetzt, ey, ich habe gleich noch mit den Obersten von Universal einen Termin, hast nicht Bock, dich da auch mal vorzustellen? Keine Sekunde denke ich mir so, was soll ich denn da sagen? Ich denke so, komm ich sofort mit, ich kann eine Stunde über mich selber erzählen, kann mich gut verkaufen. Mhm. Null Nervosität und auch null Unsicherheit. Aber wenn ich mir denke so, ich stehe jetzt vorm Späti und mache jetzt irgendwie eine Story, denke ich mir so, oh, jetzt laufen die hier vorbei und denken sich das und das.
Mhm.
Das macht, also das ist diese Schere ist so groß zwischen maximalem Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit, und aber einen Fick drauf geben, was so unwichtige Leute denken.
Vielleicht ist es aber auch was, jetzt ich wieder so, ja, was mit deiner Empathiefähigkeit zu tun hat, sodass du Leute nicht stören willst oder beziehungsweise sich in die hineinversetzen kannst, falls es jemand ist, der nicht gefilmt werden möchte. Es gibt ja auch Leute, die haben irgendwelche Störungen und wollen nicht gefilmt werden. Vielleicht bist du so einer.
Nee, das ist einfach, das ist so ein Kind, nee, das auf jeden Fall nicht.
Nein, okay.
Das juckt mich nicht, aber das ist so ein Kindheitsding einfach, dass mir selber wegen früheren Unsicherheiten immer wichtig ist, was andere denken. Mm. So. Und im Gegensatz aber dazu weiß ich voll, wer ich bin, kann überall reinmarschieren, kann vor so und so viel Tausenden auftreten mit einer Selbstsicherheit oder wirf mich in irgendeine Situation. Letztens war auch wieder, ich habe so ein Mädel kennengelernt und die meint so, die ist in so gewissen Kreisen unterwegs, wo so wirklich, das ist teilweise anstrengend, weil die sind jung und die, da kriegst du Begriffe gehört, die hast du noch nie gehört. Mhm. LGBTQ ist noch das Einzige, was ich kenne und danach wird's. Da brauchst du einen neuen Abschluss für. So, okay. Und dann, ich bin mit meinesgleichen unterwegs. Kommst du dazu? Ich komme dazu. Und da sind Leute, ich bin eigentlich das Feindbild. Weil ich bin ein Bad Rapper, ich bin ein böser Comedian, ich bin ein Cis-Mann anscheinend. Mhm. So, und ich komme dahin in feindes Territorium. Mhm. Aber ich bin da fein, weil ich bin ich.
Aber eigentlich noch bist du noch kein Feind. Also noch bist du kein Feind. Ne?
Ich bin potenzieller Feind.
Du hast noch nichts gemacht.
Ich habe noch nichts gemacht. Okay. Aber ich bin potenzieller Feind.
Okay.
So.
Okay, okay.
Ne? Deswegen mit sowas, ich bin mit allem fein, aber diese kleine Sache so nach dem Motto, was können die anderen denken? Das sind immer Fremde. Mm. Nicht, was Leute denken, die ich kenne, sondern es sind Leute, die mir am Arsch vorbeigehen müssten. Mm. Aber irgendwie, keine Ahnung, ist das immer noch drin?
Ja, das ist dieses typische Ding mit der Realität halt, ne?
Ich bräuchte auch mal diese Rejection, aber das wird ja, glaube ich, Alter.
Ja, ey. Man weiß halt wirklich nie, ob das wirklich stimmt, also auch deine Gedanken über diese Person, die sie über dich haben könnten, ob das stimmt.
It turns out, das ist eigentlich immer falsch. Wenn man mal ins Gespräch kommt, ist so, hä? So weit habe ich gar nicht gedacht.
Ja. Ey, Mann, ey, es ist einfach, wir judgen einfach zu schnell und werden auch zu schnell gejudged, also nicht, wir sind nicht die Einzigen. Aber ich erinnere mich, meine Nichte war so 2 oder so und die war zu Besuch, die hat in Istanbul gelebt und wir waren damals auch in Heidenheim und wir haben dann für die kurze Zeit ihr halt einen Kinderwagen geliehen vom Nachbarn. Der Kinderwagen hatte so ein wackeliges Rad.
Was sollen die Leute denken?
Und genau, dann habe ich halt so immer auf die aufgepasst und habe die dann auch mal rausgebracht und die ist direkt eingeschlafen bei dem, ne, bei der frischen Luft. Kennst du ja als Papa. Mhm. Und da hab ich gedacht, boah, jetzt endlich mal eine rauchen, weißt du?
Ja.
Und so, ich hatte den ganzen Tag nur drin mit dem Kind und so und Zeit eigentlich.
Aber ich habe ein Kind dabei.
Und dann rauche ich so und lauf so durch die Straße und guck so die Blicke. Weißt du?
Ja, klar.
Was die denken müssen, ja, genau. Weißt du? Boah, der Kinderwagen ist kaputt. Der raucht eine so mit seinen Baggy Pants und so und da und da. Da dachte ich, krass, wie die halt eigentlich gar nicht wissen können, was gerade wirklich der Fall ist.
Genau.
Und deswegen muss man eigentlich immer aufpassen und irgendwie schauen, dass man so positiv wie möglich über Leute denkt, weil
das
stimmt meistens nicht. Dann lieber, guck mal, das Positive stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber das stimmt wenigstens das Positive nicht, aber du hast keine negativen Gedanken.
Ja, das und ich komme auch immer in so ein, sollte mich jemand ansprechen, bin ich ready für eine Diskussion. Das heißt, ich sehe irgendwas und denke mir so, Overthinker sowieso aus der Hölle, ich gehe so unnötige Energie, gebe ich so raus an, wenn diese fremde Person jetzt zu mir kommt und das sagt, dann kann ich mich so und so erklären.
Krass.
Das heißt, ich bin immer ready, so, aber das ist ja voll die verschwendete Energie, weil die Leute, sehen die mich überhaupt, juckt die das überhaupt und denken die überhaupt das, was ich denke, was die denken, das ist so.
Dann heißt es natürlich, boah, Cynic ist immer so schlagfertig, ey, der ist immer so am Stand.
Ja,
aber du bist schon ready, weißt du, du hast schon alles durchgedacht. Aber das Traurige ist, man wird dann gar nicht mehr überrascht, weil man schon alles durchgedacht hat. So.
Ja, da muss schon, wenn man, also um einen zu überraschen, muss schon viel passieren. Da muss jemand kommen, den ich nicht sehe auch. Da muss jemand wirklich patsch aus dem Rücken mit und irgendwas.
So. Hat dich die Platte überrascht, dass ich die vorbeigebracht habe?
Ja.
Okay.
Ja, das hat mich auch positiv überrascht.
Sehr gut.
Weil ich bin vorhin nochmal bei Spotify durchgegangen und da habe ich das Cover wieder erkannt und dachte mir, ah, okay, das ist schon ein bisschen älter, nice. Mhm. So, und dann dachte ich mir aber auch schon wieder, wenn der mich jetzt fragt, ob ich überhaupt einen Plattenspieler habe, dann muss ich ja sagen, ich habe gar keinen. Mhm. Aber wird er mich das überhaupt fragen? Das geht innerhalb von 3 Sekunden.
Wann hast du Geburtstag?
Ich hatte vor einer Woche Geburtstag.
Echt?
Ja.
Okay, Leute, schenkt sie nicht nachträglich noch einen Plattenspieler.
Ja.
Und die Platte gibt's auch nicht mehr zu kaufen. Ich mache jetzt so nebenbei so auf Werbung mäßig.
Ja.
Die gibt's nur bei mir. Die gibt's zu Hause. In keinem Shop und so. Mhm.
Zu Hause?
Ja, also bei Shows oder Leute schreiben mich an.
Okay. Mhm. Und dann, aber hast du das auch mal, ich meine, du hast ja wahrscheinlich wirklich eine Die-Hard-Hardcore-Fanbase, die wissen ja, die meisten wissen ja, dass du in Berlin, oder die Leute wissen, dass du in Berlin wohnst und mhm. machst, weil ich habe es auch schon mal so gemacht, bis zu einer gewissen Größe kann man sich auch mal so durch die Schmankerl so erlauben, einfach so einem Fan zu antworten, ja, komm doch heute einfach zum Bernauer Platz, ich bin da, kann ich dir den Pullover auch persönlich geben oder komm vorbei, Platte.
Ich habe das mal gemacht, aber mit mehreren, also ich habe gesagt, okay. Hey Leute, ich bin jetzt da und da. Wer Bock hat und die Uhrzeiten, dann habe ich mich mit denen hingesetzt und habe denen neue Songs vorgespielt. Das waren, glaube ich, 20 Leute oder
wow,
so.
Wow, ey, das ist doch für die, das ist doch, Alter.
Und das die erinnern sich immer noch daran.
Das werden die nie vergessen.
Letztens ein Konzert gehabt, da hat mich jemand drauf angesprochen, dass sie da dabei waren.
Da war einer von denen, die dabei waren.
Ja, ja, ich so, oh, cool und so.
Ja.
Und ja, so solche Aktionen sind gut.
Ich habe ja letztes Mal, wir haben uns jetzt, glaube ich, in den letzten 10 Tagen einfach so 3-mal gesehen. Mhm. Einmal hat mich eine Freundin mitgenommen, weil die meinte, du trittst live auf. Da warst du auf so einer, was eine Ladeneröffnung oder sowas? Da Oranien?
Das war in der Fotografiska.
Genau.
Das
ist ein, so eine Galerie.
Fotomuseum.
Ja.
Und Anne Kerst, die hat ein Magazin, ein Kunstmagazin.
Das war die schwangere Frau?
Genau. Hm? Die war quasi im 9. Monat schwanger bei 37 Grad und hat das Ganze so cool gehostet. Ja. Shoutout an sie auf jeden Fall. Und sie hat dieses Art of Seeing, heißt dieses Kunstmagazin. Und sie hat das gelauncht. Und diese in diesem Buch bin ich auch vertreten. Und da geht's auch nicht nur um Musik, sondern da geht's auch um meine Fotografien. Ich hatte irgendwann mal gemerkt, dass mein Hobby mir weggenommen wurde, dadurch, dass es zum Beruf geworden ist. Und dann habe ich mir ein paar Sachen überlegt, was ich noch machen könnte, das nicht bewertet wird. Und habe dann einfach sehr viel mich mit Fotografie auseinandergesetzt, weil ich auch schon, als ich klein war, das gemacht hatte, so mit 10 Jahren ungefähr, hatte ich so von meinem Vater so eine Kamera bekommen, habe die dann 20 Jahre später in einem Schuhkarton so Bilder gefunden und habe die dann einfach vergrößert und fand das richtig schön. Und hab dann da weitergemacht, genau an denselben Orten, wo ich damals als 10-Jähriger war.
Okay.
Und hab dann daraus eine Ausstellung gemacht, sie hieß Sachte Janet. Sachte Janet heißt Fake Paradise.
Okay.
Weil der Strandabschnitt dort, wo ich quasi immer in der Türkei hingegangen bin, genau Sachte Janet hieß. Und ich habe da sehr viel erlebt.
Aber warum ist das für ein Name?
Das ist so der Name dieses...
Das ist ein Urlaubsort, der einfach Fake Paradise heißt.
Genau, es ist ein Strandabschnitt. Und irgendwann bin ich vorbeigejoggt wieder an diesem einen Club, der hieß auch Sachte Janet natürlich, weil es an dem Sachte Janet Strand war. Dort hatte ich meinen ersten Kuss und da und weißt du, so alles irgendwie. Mhm. Und plötzlich war das alles so niedergerissen, weil da war dann irgendwie auf einmal irgendeine andere Firma drin.
Zahn der Zeit, klar.
Genau, aber dieses Sachte Janet-Schild war noch da.
Hast du nochmal?
Und dann habe ich es noch gemacht und auch einen ganzen Schutt und so mit fotografiert und dann kam halt so die Idee, dann eine Ausstellung zu machen und darüber kam es dann auch zu dem Panel Talk in der Fotografiska und
aber es wird ja auch bewertet.
Hm? Ja, jetzt schon. Ja. Aber so, es hat voll, ich habe es mir voll lang bewahrt und bis dann die Zeit reif war und zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Ausstellung und
aber Ausstellung ist ein großes Wort.
Wie das kann hat man sehr das, gut getan.
Wie also, kann man sich das vorstellen?
Also du musst dir vorstellen, vor allem wenn du halt immer eigentlich nur Musik machst, nur in Anführungsstrichen, ist plötzlich sehr interessant, wenn du etwas, wenn ich, also für mich war es interessant, dass ich etwas Haptisches plötzlich angeboten habe, wo Leute so durchlaufen. Also wir haben so Ketten von der Decke runterhängen lassen, wo die Bilder befestigt waren und die Leute konnten quasi durch diese Welt laufen, durch diese Sachte Janet-Welt und einfach dran zu stehen und zu sehen, wie Leute das auf sich wirken lassen, war einfach...
Aber auch ohne zu wissen, dass du das bist, ne?
Manche wussten es, manche nicht. Ja. Ich stand ja da, irgendwie, ich war so ready, falls jemand Fragen hat oder so bei der Vernissage. Aber das war für mich auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt, wo ich gedacht habe, cool, dass ich das gemacht habe und werde ich auch noch öfter machen.
Aber wie ist das Gefühl? Also ich meine, du sonst stehst du auf der Bühne, du hast Live-Feedback, du siehst die Gesichter, du siehst die Arme, wie die mitviben oder mitrappen und wie Leute kommen. Und dann machst du jetzt eine Kunst, wo so Leute, weil bei mir zum Beispiel, ich mache Battle-Rap und wenn es funktioniert, ist so, oder ha. Und wenn ich Comedy mache, ist auch ha, oh. Aber es sind so alles so, so ein Spektrum an Reaktionen. Mhm. Aber da ist ja jetzt dieser Cut von live, direkt, Feedback, Energie, Ruhe, Bilder hängen, Leute gehen durch. Keiner fängt an zu lachen, keiner sagt so, oh mein Gott, dieses Foto, was ist da los? Sondern da sind ja dann so ein Schmunzler oder Leute bleiben stehen und gucken da so länger hin. Das sind ja ganz andere Reaktionen auf deine Kunst, die du machst. Wie ist da so, wie hast du das wahrgenommen? War das so, hat sich das gesund angefühlt oder hat sich das schön angefühlt oder war das zu wenig oder wie war das?
Du hast vorhin Ruhe gesagt und ich glaube, genau das ist es, diese Ruhe, die hat mir gefallen. Mhm. Dass Leute so entlang schlendern und sich das so angucken und irgendwas das bei denen auslöst. Manche hatten dann ein paar Fragen. Und da war ich anfangs auch zu detailliert, weißt du? Ja. Weil jedes Bild hat viel für mich, so viel, da steckt viel drin oft.
Ja.
Und aber manchmal ist es auch gut, das gar nicht zu sagen. So.
Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal ein neuer Künstler werden könnte, ich würde ganz klar mit diesem Mysterium-Tool spielen.
Ja?
Ja, voll. Also ich finde das auch, mich regt das auf, weil ich selber, ich bin so offen und so nahbar und alle wissen quasi alles. Mhm. Aber dieses, du bist einfach ein Rapper und gibst aber keine Interviews oder so, nur so Schnipsel. Dieses SSEO-Ding, Apache, keine Ahnung, Luciano, die haben immer noch einen großen Prozentsatz an... Wer sind die denn jetzt wirklich? Oder wie reden die denn? Klar, haben die alte Videos oder so, aber weißt du, dieser Mysterium-Faktor, dieses Unnahbare, dieses, was den Star-Faktor, glaube ich, auch noch mal ein bisschen pusht so. Ich meine, ich bin das nicht, aber mich regt manchmal auf, dass ich es nicht auch noch mal machen könnte, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht, weil es ist vom Excitement-Faktor her, ist es schon krass. Ich meine, wie lang trägt der Crow jetzt eine Maske? Und immer noch, wenn was rauskommt, denke ich mir so, mal sehen. Ist denn da? Also das ist immer noch so dieses...
Ja, also ich kann da gar nicht so mitreden. Für mich ist immer nur die Musik so erstmal entscheidend so und was dann kommt es alles, also wie jemand angezogen ist oder was jemand irgendwie hat. Irgendwie
aber hast du dir mal selber Gedanken bei dir gemacht, weil du bist ja einfach du, das ist deine Mucke, das ist deine Art, aber es wirkt ja auch so, als ob du dir nie Gedanken gemacht hättest, okay, marketingtechnisch wäre es vielleicht schlauer, wenn ich jetzt mal so und so machen würde, so künstliche, weiß ich, so künstliche Verknappung oder keine Ahnung, oder so ein, weiß nicht, oder ein alter Ego oder irgendwie sowas.
Also, nee, ne? du siehst ja an dem Album so, da ist schon das Gesicht verpixelt, beim Nachtmensch-Album ist es verschwommen.
Aber trotzdem weiß ja jeder, wie du aussiehst.
Gute Tagplatte sieht man auch nur ein Kindbild von mir, einerseits, andererseits sieht man mein Gesicht auch kaum. Damals habe ich auch sehr wenig mein Gesicht in eine Kamera gestreckt, weil ich einfach dachte, das ist nicht nötig und ich hatte auch irgendwie so nicht das Bedürfnis und vielleicht war ich auch gar nicht so ready dafür, weißt du? Manchmal kommt ja auch so ein Mysterium so rüber, als wäre es Absicht, aber vielleicht können die auch gar nicht, weißt du? Vielleicht können die auch gar nicht vor einer Kamera einfach smooth reden und zeigen, wer sie sind.
Das ist safe.
Also das ist, man weiß es nicht.
So. Ja, das glaube ich auch.
Ich konnte es zum Beispiel nicht gut und war gar nicht bereit dafür. So, und dann kann man sich halt entweder zwingen dazu oder halt nicht und für mich war es irgendwie wichtiger, dass man halt mit der Musik irgendwie präsent ist. Aber seitdem eben nur mal nochmal auf diese Algorithmus-Geschichte irgendwie zurückzukommen. Ich habe dann einfach dadurch, dass alle so das mir irgendwie geraten haben, habe ich dann diese Firma beauftragt, habe dann gesagt, das funktioniert nicht so mit denen. Dann habe ich gedacht, okay, ein bisschen unsicher, ich fange jetzt mal an, meinen alten Katalog zu posten. Und Leute haben nicht gemerkt, dass es Songs von 2013
wieder sind. Wieder sind da neue Leute.
Genau, aber die Songs waren auch zeitlos genug, sodass die Dinger nicht so klangen wie damals so, weißt du? Sondern das könnte auch von jetzt sein. Und dann habe ich einfach gemerkt, wenn jetzt jemand irgendwie das jetzt so schlecht findet oder das kritisieren würde, es trifft mich null, weil das ist eine alte Version von mir, die gerade irgendwie stattfindet.
Ja.
Und ich bin schon ganz woanders. Ich habe so eine Distanz dazu, aber habe gemerkt, ich habe nochmal meinen ganzen Katalog selber nochmal entdeckt, weil ich hatte immer so das Bedürfnis, Dinge zu löschen, damit ich irgendwie nicht mich auf so Lorbeeren ausruhe.
Okay.
Und dadurch aber habe ich so gemerkt, hey Mann, so ich habe echt viel gemacht schon, was geht denn hier ab? Mhm. Und dann habe ich das so ein Jahr lang jeden Tag 1 bis 2 Reels gepostet, weißt du? Und dann war es so von 30.000 Followern auf so 140.000.
Auf Instagram?
Ja.
Okay, crazy.
Und dann war das so krass.
Mit altem Content.
alte Content, ja. Also ich glaube, Nevada, New York habe ich, glaube ich, das war so 2 Jahre alter Song, habe ich jeden Tag gepostet, bis sogar Leute in Istanbul mich dann erkannt
haben. Aber das ist auch ein Ohrwurm, ne?
Ja. Ja. Weißt du, du läufst durch Istanbul und sagt jemand, ey, du bist doch der laufende Mann.
Okay, krass.
Der laufende Mann.
Ja.
Oder ich bin im Soho-Haus im Fahrstuhl und dann macht einer so, Abi-Bände, Angst, Joke. Ist so, was?
Das ist ja voll geil.
Voll geil. Oder so, ich bin so im Schuhladen und Typ guckt mich so an, macht so Dings, so YouTube so an, dann kommt so Gag-Häfen, geil. Weißt du, er kennt mich so und dachte ich, krass, so dieser Fernseher, den alle in der Tasche haben.
Ja. Kann auch was bringen.
So vor allem als Independent Artist muss man echt 10 bis 20 Mal mehr machen und dann mit der Community wachsen und nicht nur mit Geld von oben.
Ja, ja.
Und umso mehr man sich da auch öffnet, kommt es auch zu coolen Verbindungen mit den Fans.
Und organisch vor allen Dingen auch.
Ja, ja. Und genau diese Leute kommen dann auch zu Konzerten.
Ja. Aber hast du denn, gab es mal so eine Zeit, wo Majors kamen und meinten so, pass auf, wir haben uns Folgendes überlegt. So, dass Leute so Pläne mit dir geschmiedet haben, als du gerade irgendwie, keine Ahnung, eine heiße Single, ein heißes Album hattest, oder dieser Rap and Soul.
Remix, also oder lediglich die, ne, ich hatte Nachtmensch und dann ist es so Top 10 gegangen und wir hatten 100 Shows im Jahr und geil. So 2015, 2016 und irgendwie habe ich dann auch so um mich rumgeguckt und so gemerkt, so krass, alle um mich rum sind einfach Leute, die ich bezahle.
Ja.
Ich habe keine Zeit mehr für Freunde, keine Zeit für Familie.
Okay.
Und habe jetzt viel Geld, okay, aber so irgendwie hat es mich nicht erfüllt, wie ich dachte. Und als dann irgendwie der Vorschlag kam mit, ah ja, und jetzt das nächste Album, dachte ich so, ich muss doch erst noch reflektieren. Ich kann doch jetzt nicht.
Du bist so ein kauziger Künstler, ist so geil.
Nein, also ich will nur darauf hinaus, dass es halt dann so gewesen wäre, dass halt dann Schreiber gekommen wären und,
ja, ne,
und
alles. Wow, und so. Nee.
Und weil man muss ja auch mal ganz klar sagen, jeder Künstler, der jedes Jahr ein Album droppt, braucht diese Hilfe. Du kannst nicht jedes Jahr ein Album droppen und alleine
schreiben. Ein gutes nicht. Nee. Ein gutes Album nicht.
Nee.
Ja, nee.
Und aber ich habe das irgendwie nicht verstanden damals. Also ich verstehe es jetzt so, dass man das so, okay, das ist dein Momentum, du musst jetzt nachliefern. Mhm. Aber damals dachte ich, ich bin doch Schreiber. So, gib mir meine Zeit, ja, genau. Und so. Und dadurch, dass ich dann mir die Zeit nehmen wollte und auch, ich hatte 2018 dann auch so Songs wie Fremd gemacht, wo ich so über die NSU-Morde rede. Mhm. Aber damals war das gar nicht so präsent, viele kannten das gar nicht.
Heute jetzt so reingehauen.
Keiner, also sogar Freunde von mir, die wirklich sich mit allem auskennen, wussten nichts davon.
Ich habe auch keine Ahnung, wovon du redest gerade.
Kein Problem, die Leute wissen, die kommentieren dann. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich meine Kampagne nicht weitermachen konnte, weil dieses Team, mit dem ich da zusammengearbeitet habe bei Universal, einfach nicht verstanden hat, was ich da mache.
Okay.
Und wahrscheinlich geht's denen jetzt, ne, wie dir jetzt so, denen ging's so und das, was will der denn jetzt?
Was ist die Agenda?
Und genau. Und es ging halt darum, dass man halt so drüber redet, was los ist und ein bisschen politisch wird. Und dadurch, dass ich dann gesehen habe, okay, ich habe hier irgendwie keinen Rücken oder ich habe auch selber nicht so das Team, um das richtig so wahrzunehmen oder müsste das jetzt komplett alleine finanzieren, weil sie das in den Geldhahn abdrehen, dann dachte ich so, okay, dann wird das wahrscheinlich nichts und ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen und das irgendwie independent machen. Und es war auch ein bisschen voreilig, weißt du, es ist wie so kündigen, bevor man einen neuen Job hat. es war aber irgendwie eine coole Erfahrung und ich habe jetzt in den letzten Jahren halt dann so viel darüber gelernt, wie man halt das alles delegieren kann und jetzt weiß ich auch die Arbeit von allen viel mehr zu schätzen, ja, die um mich herum sind. Und es war eine coole Zeit.
Wir spannen den Bogen nochmal zurück, weil wir überkreuzen ein bisschen. Genau, ich wollte nochmal auf dieses Live-Ding, das wir uns in 10 Tagen 3-mal gesehen haben. Ich war bei diesem, bei dieser Fotografiska-Geschichte war ich auf jeden Fall. Und man ist ja selber Künstler und geht auf die Bühne und bringt Leute zum Lachen oder zum Ausrasten beim Battle Rap oder zum Lachen mit der Comedy. Und dann steh ich da so und ich kann da nicht anders als dann natürlich mitmachen und so schmunzeln. Also wohlwollend schmunzeln, weil ich weiß, was du da machst oder was du da leistest und mit was für einer Lockerheit du das machst und dass du und ich weiß, wie schwierig der Job theoretisch ist und wie wenige das eigentlich könnten, so eine relativ, sagen wir es mal, nicht böse gemeint, aber wenn man jetzt vom Hip-Hop-Faktor oder Comedy-Faktor aus, so eine relativ unlockere Veranstaltung so aufzulockern, dass da im Grunde steife Menschen stehen, die aber so, die mitgenommen werden und dann auch so komische Bewegungen machen und so, aber die, die fühlen das so hart und die Leute wissen gar nicht, was für eine Arbeit oder was für ein Skill es bedarf, das so aufzubrechen und das so zu sehen und was für eine Lockerheit du das so performst. Und ein paar Tage später haben wir uns dann auf dem Kessel-Festival gesehen. Mhm. Da waren ja Max und Joy auch da. Genau, da bist du ja dann auch aufgetreten. Und jetzt bist du halt hier. Und das Ding ist so, dass man halt, man hat, wenn man selber Live-Kunst macht, hat man halt so, man weiß einfach, man weiß, okay, das kann der, das ist so und so schwierig, so und so handelt der das. Und dann denke ich mir so, okay, ich bin ein Comedian und ich feiere meine Comedy hart und ich bin auch der Meinung, ich bin ein guter Comedian und das Feedback von Leuten, die selber gut sind, ist Bombe. Ich kann mich über nichts beschweren, aber dann stehe ich da und denke mir so, das würde ich gerne auch noch. Ich wäre jetzt gerne auch der.
Ich habe das auch mit Comedy manchmal. Ich bin teilweise in der Woche dienstags und donnerstags auf alle Comedy-Stand-Ups gegangen in Berlin, ja, und habe mir alles angeguckt.
Ja.
Aber das, was ihr macht, also ne, danke für die Props, aber ja, so, ihr habt weder Beat, noch könnt ihr irgendwie jahrelang denselben Witz erzählen.
Ja, nee.
Weißt du, das ja, muss immer neu sein. Da haben wir es noch leichter. Weißt du, so.
Ja, klar.
Wenn wir so ein paar gute Songs haben, die können wir immer spielen. So.
100 Pro. Also Songs kann man sich tausendmal anhören.
Und es sind keine Reime bei euch. Also ich kann mir die Reime merken und so. Und das ist dann für mich immer so ein Anhaltspunkt. Aber das, was ihr da macht, also da habe ich riesen Respekt. Und ich habe ja, ne, durch Khaled Bounoir und Kopfkino-Events, so die immer stattfinden lassen. Bald ist es auch im Renaissance-Theater im September. Da musst du auch unbedingt vorbeikommen.
Kopfkino?
Genau, das heißt Kopfkino und dort werden immer Comedians und Musiker eingeladen.
Ah,
und das
okay,
ist dann so eine gemeinsame Show.
Okay, crazy. Und wer veranstaltet
DJ,
das?
Dings, also die, wie
von
heißen
Rebell,
die
Jungs oder was?
Die heißen Kopfkino, ja, ja.
Okay.
Rebell-Comedy-mäßig. Und dann bist du halt im Backstage mit diesen ganzen Stand-Up-Comedians, ja, weißt du, es gibt nichts Besseres,
ja,
weißt du, du bist da und du bist nur am Lachen. Und da habe ich auch Serda Karibik kennengelernt, der war ja auch schon bei dir, ne?
Ja.
Und genau, und diese Comedy-Welt, die ist auf jeden Fall nochmal eine.
Ja, die ist sehr eigen auf jeden Fall.
Also nur mit einem Mikrofon und dann dieses Crowdworking, weißt du, das ist schon hart.
Also ich finde, Crowdwork ist noch das Einfachste auf jeden Fall.
Das sagen viele, aber das ist ja wie Freestyle eigentlich.
Ja, aber das ist wirklich, aber nee, Freestyle ist viel schwieriger als Crowdwork.
Das ist ja wie Freestyle, aber nee, ich meine, okay, es gibt auch Leute, die das sehr billig machen.
Ja.
Was? Du hast eine, wer ist das neben dir? Oh, deine ja, Freundin, ja. Ah, Freundin und alle lachen, weißt du,
genau,
das
also
ist
richtig,
irgendwie ein bisschen billig so.
Ja.
Aber es gibt schon Leute, die es richtig krass machen und ich bin da immer so krass, wie die immer so die Kurve kriegen. Und
ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen so, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, in Deutschland gibt es niemanden, wo ich sage, dicker Crowdwork, der fickt alles weg.
Also ich muss bei Khaled sagen, Khaled Bounoir, habe ich jetzt schon mehrere
mich,
Male gesehen.
Genau, lass mich kurz ausreden, worauf ich hinaus
will. Serda finde ich auch krass.
Ja, danach okay, kannst du, weil man es ja selber kann oder selber macht, und selber die das Army-Level auch so ein bisschen kennt, das Äquivalent wäre so, wie wenn ich zum Beispiel zu dir sage, keine Ahnung, nehmen wir mal als Beispiel, weiß nicht, sag ich einfach mal so, Pascha nimm, ist, ich habe noch nie, man kann nicht besser rappen als der. Und du denkst dir so, ich verstehe, was du meinst, das sind nice Songs, aber erstens kann ich selber krass und zweitens weiß ich, was Endlevel ist. Und dann würdest du dann, mit anderen Leuten kommen,
ja,
weil du mehr Ahnung hast, weil du drin bist und die Materie
okay,
selber beherrschst.
Okay, okay. Ich deswegen, bin quasi so, okay.
Du ja, bist Rezipient.
Stimmt. Ich bin von außen, ja.
Stimmt. Genau. So, ich kann ein bisschen, weil ich auch mit Rap zu tun habe, aber ein reiner Rap-Hörer kann nicht die Expertise haben und sagen, der kann nicht sagen, wie du erklären kannst, zum Beispiel, warum, keine Ahnung, Method Man besser ist als, weiß nicht, sagen wir jetzt mal so doof, Travis Scott oder so, zum Beispiel.
Wer ist denn für dich der als Amerikaner der beste Comedian? Der beste amerikanische Comedian?
Aber unabhängig von Crowdwork?
Unabhängig von Crowdwork.
Boah, es war auf jeden Fall mal Chris Rock weil der alles, alles dem Erdboden, die ersten Specials von dem sind unfassbar. Es war mal Dave Chappelle auch. Für mich all-time great ist George Carlin. Das ist so der Goat für voll viele von diesen Leuten auch. Also keine Top 5 oder Top 3.
Der einzige, den ich bis jetzt noch nicht kenne, ja.
Ja, voll viele kenne ich nicht, weil der, er war nie hip. Der hat von den 70ern bis zu 2000 gemacht. Also keiner hat einen größeren Katalog auch als der. Und ob du Chappelle oder Rock oder jeden Comedian, den du kennst, der krass ist, es gibt keine Top 3 oder Top 5 ohne den. So, der ist so, er, Richard Pryor, das sind so die Godfather so ein bisschen von Comedy. Genau. Und jetzt, also Bill Burr finde ich,
Bill Burr ist bin crazy. Ich Riesenfan. Ist Bill crazy. Burr bin ich Riesenfan, ja.
Der ist auf jeden Fall krass.
Der ist krass.
Louis C.K. ist krass. Dann gibt's natürlich so Legenden wie Cat Williams, ist übertrieben krass. Es gibt unfassbar viele gute Leute so. Mhm. Aber wenn man einen nehmen müsste, würde ich George Carlin nehmen und jüngere Leute oder Leute, die auch, oder vielleicht in meinem Alter sind, würden dann Dave Chappelle sagen, weil der Body of Work ist so. Mhm. Dicker, wie viele geniale Specials willst du machen? Mhm. So, das ist so das Ding. Und was Crowdwork angeht, so, es gibt zum Beispiel ein Special, das habe ich mittlerweile schon dreimal gesehen. Das ist quasi nur Crowdwork. Das ist, und ich feiere den gar nicht als Comedian, aber das Ding und diese Rolle ist so krank. Das ist Judah Friedlander. Das ist ja, der Typ, der hat bei The Office so, so ein Dicker, der immer so eine Trucker-Cap aufhat.
Ah, ja, ja, okay.
Daher kennt man die Fresse. Und der hat ein Special, das heißt America is the greatest country in the USA. So, und er spielt, also der hat immer dasselbe Outfit an, ist voll abgewrackt mit so einer Cappy und so einer Jacke. Das sind auch mehrere Abende. Und das ganze Special ist, der macht nur Crowdwork und steht auf der Bühne als ein als der Prototyp-Amerikaner, der Ignorant, der der Meinung ist, Amerikaner wissen alles, Amerikaner sind die krassesten.
Auf ironisch, aber auf, Leute, ey, aber Leute checken es nicht und
das
denken
ist,
wirklich.
Nein, ich glaube, die checken das schon, okay. Aber es ist genial. Mhm. Der sagt dann einfach so, natürlich, Witze rezitieren, Gags ist immer scheiße, aber ich meine nur im Sinne von, der sagt dann, wo die Leute herkommen, die sagen was und der ist in dieser Rolle so drin, dass, also das ist geniales Crowdwork für mich. Das ist so das einzige Crowdwork, was ich kenne, wo ich mir denke, so, wie macht er das? Den Rest kann man selber und weiß, wie es funktioniert. Aber das ist so, Dicker, wie geht
das? Wie heißt der nochmal?
Judah Friedlander. Genau.
Schreib mir mal auf.
Also der sagt dann so Leute aus dem Publikum, die sagen, die kommen aus Australien, sagen dann den Namen von ihrer Stadt und der sagt so, nee, du sagst das falsch. Also wirklich auch mit, wie der das spielt, das ist überragend.
Judah Friedlander.
Genau. Das ist auf Netflix immer noch, genau. J-U-D-A-H. Und das ist auf Netflix auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, das heißt irgendwie America is the greatest country in the USA oder irgendwie sowas.
Ja, gab es irgendwie mal so einen Film oder so? Kann das sein, dass der noch einen Film gemacht hat?
Nee. Der, ohne Spaß, abgesehen davon, von diesem Special, finde ich alles kacke, was der macht. Aber diese Rolle ist überragend. Das wären so die Dinger halt.
Okay.
Aber Gegenfrage, was hörst du? Wen hast du zuletzt gehört und dachtest dir so, Alter, wie rappt der denn?
Ich fand so einen kurzen Ausschnitt, ich hatte noch keine Zeit, dieses Clips-Album zu hören, aber einen kurzen Ausschnitt von
dieses Tiny Desk-Ding?
Von
oder die zwei Videos, die rausgehen.
Genau, so, wo er so nicht einmal blinzelt und so.
In die Rap, Kamera guckt, in die Seele. Ja.
Also gar nicht blinzelt so.
Ja, ja.
Da dachte ich so, wow, was geht da ab?
Das ist auch crazy.
Aber genau, Rap-mäßig war jetzt irgendwie gar nicht so viel, weil ne, ich schreibe gerade selber viel und ich höre da nicht so viel Rap.
Okay. Aber wenn du jetzt mal so die letzten, weiß nicht, seit du selber krass rappen kannst, dass du den anderen gehört hast und dir dachtest so, okay, das kann ich nicht. Wie macht er das? Dafür müsste ich mich hart anstrengen oder das ist so, das ist nochmal ein Level drüber.
Deutschland oder?
Wenn Deutschland nicht reicht, nimm Deutschland oder Ami.
Also ich würde sagen, Dave aus England, Dave.
Okay.
Das Album Psychodrama.
Mhm.
Das fand ich krass. Der Song Environments.
Also so Technik und Inhalt.
Ja, deep, ja.
Wo du so denkst, wow.
Das war so.
Okay. Aber es ist geil, dass sowas noch passieren kann, ne?
Ja.
Dass du immer noch Sachen sehen kannst.
Schreiben und so.
Ja, wo du denkst, so, okay.
Von Umse, der Song Okay.
Da hab ich geisteskrank.
Da habe ich gedacht, was hat der gemacht? Hä? Das war echt krass.
Umso okay, muss ich mir merken.
Der Song Okay, gib dir das mal. Da ist alles auf Okay so bezogen und der hat das einfach komplett durchgezogen und du kannst ihn eigentlich sehen, wie er so denkt und schreibt und überlegt und,
ja.
Und das durchzieht, dieses Konzept, ist einfach geil. Von den Amis natürlich so die ich glaube, eine Zeit lang war es dann so diese J. Cole-Sachen, die man ne, abgefeiert hat von den Techniken.
Ja, das glaube ich auch, dass sie das, ja.
Oder diese L.A. Leakers-Dinger oder, aber vor allem, also für mich, greatest of all time, für mich ist es auf jeden Fall so Black Thought.
Ja.
Und Nas, so.
Wie oft hast du diesen Black Thought Freestyle gesehen?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, so 50 oder 100
Mal. Voll oft auf jeden Fall. Ist so
unfassbar.
Black Thought ist einfach der krasseste. Und, natürlich, ne, wow, ja, man kann ja, ist ja irgendwie schwer, so, ne. Also, Tech N9ne mag ich auch sehr. Mhm. Ich war ja mit dem auch auf Tour mal. Ja, ja.
Ach, krass. Und, der war in Deutschland, hat ich mitgenommen als Support Act.
Ja, yeah, genau.
Wow.
Aber damals war ich so broke, ich bin mit Mitfahrgelegenheit mitgefahren. Hinterhergefahren und hab im Auto noch meine CDs verkauft, so damit ich das bezahlen kann.
Das ist so eine geile Story, bitte. Aber damals hast du ihn auch schon gefeiert. Das heißt, du bist mit einem von deinen Idolen bist du einfach
yeah,
mit
genau.
Der Support Act mit.
Ja, yeah, ja. Und das letzte, wo es so war mit so, oh krass, ich bin vor Act, war halt 50 Cent. Ne?
Aber wann war das?
Das war jetzt vorletztes Jahr oder so.
Nach Corona, du warst vor Act von 50 Cent.
Ja, Mann. So in Berlin und in Frankfurt.
Wie kommt das zustande, bitte? Wer organisiert das?
Ja, ey.
Wie bekommst du den Zuschlag?
Das Universum regelt manchmal. Das ist einfach krass. Ich war verabredet mit einer Freundin und das war so, man hat sich voll oft verabredet, aber irgendwie hat man immer dann wieder so ne abgesagt oder irgendwas. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Gehst du mal hin, bist schon lange nicht mehr draußen gewesen, das war auch so nach Pandemie, weißt du. Und dann war die irgendwie zu spät, dann hatte ich schon keinen Bock mehr, ne, weil ich war irgendwie so überfordert von allem damals, I don't know. Und dann bin ich aber doch noch hin und haben wir uns irgendwo hingesetzt und da waren so mehrere Leute und auch eine Freundin von ihr und meinte, ja, also wir ne, sind irgendwie bei der und der Agentur und eigentlich so wollten wir dich fragen, wir wussten aber nicht, ob du Bock hast, so 50 Cent. Ich so, sind die doof? Aber ist natürlich, das ist
Stell mal vor, die hätten einfach nicht gefragt. Stell mal vor, die hätten einfach nicht gefragt, weil die denken, wir wissen nicht, ob du Bock hast.
Ja, ja. Und ja, und dann hab ich gesagt, natürlich.
Ja.
Und aber ja, coolerweise habe ich dann noch gesagt, so, also als dann die Anfrage kam, habe ich gesagt, ich will 20.000 Euro. So voll auf voll auf voll gepokert.
Du hast voll geraced.
Ich hätte es auch voll verlieren können. Und dann haben die gemeint, ja, okay. Und dann war es dann ein bisschen weniger, aber halt dann für beide Shows. Und dann hatte ich auch voll die Schulden, habe ich die auch noch bezahlt und so. Also es war,
ist das bitte?
Ey,
welche Location war das in Berlin?
Uber Arena.
Da hast du Opener für 50 in der Uber Arena gemacht?
Ja, Mann. Und Frankfurt, diese krasse, irgendeine krasse Halle.
Die Jahrhunderthalle?
Nee, die Jahrhunderthalle nicht. Die ist klein. Die war kleiner als das. Also okay. Das ist nochmal ein bisschen größer gewesen.
Hast du den auch kennengelernt?
Ja, aber das war so, der war so beschützt wie so ein Präsident.
Ja,
das, 50, das war so, kam so mehrere schwarze SUVs einfach, angefahren. Und,
das ist einfach 50.
Und irgendwann kam er so, macht so, ey, what up? Und ich war so, ich konnte nicht sagen, zack, war er weg, ja. Weißt du? So komplett starstruck.
Da wäre ich ready gewesen zum Beispiel.
So,
ich hätte das vorher schon durchgedacht.
Ja, du hättest durchgedacht, ja. Ne? Ja, es war krass. Aber es war wirklich eine schwierige Zeit für mich, weil ich war so ganz lange nicht auf Tour gewesen.
Und Corona halt.
Pandemie und so, genau. Und ich hatte so das Gefühl, ich hatte so ein ganz komisches Gefühl dabei, wenn ich mir vorgestellt habe, wie mich Leute anglotzen, so wie so ein Affe im Käfig, weißt du? Und ich wusste aber, ich kann mich jetzt nicht zu Hause verkriechen und Depri sein, dann habe ich einfach immer so eine gelbe Maske angezogen. Dann bin ich halt mit dieser gelben
Stimmt,
Maske.
Stimmt, du hast mal eine Phase mit Maske gehabt.
Genau, und das war einfach da nur, weil
auch, du bist komplett durchgedreht.
So Angstzustände hatte, wie ich das
deswegen war das?
Ja, ja.
Ich dachte mir, du fährst ja die übelsten Filme, Alter.
Ja, ja, nee.
Du warst schon beschäftigt, du bist mit dem los.
Siehst du, guck mal, da sind wir wieder bei dem voll. Ding so. Ich hatte einfach nur Schiss und ich hatte einfach so Angst so. Aber ich wusste, ich muss auf die Bühne. Und da habe ich gedacht, das ist eine coole Lösung. Und,
krass, Alter.
Bin dann irgendwie mit dieser gelben Maske immer aufgetreten.
Das ist heftig.
Ja, ja, man kann sich selber austricksen, weißt du?
Ja, aber das ist schon hart. Maske aufziehen, da könnte ich keinem, also ich muss ja immer jedem alles erklären können. Wie soll ich das? Cynic, bist du das? Ja, gut, geh du. Wie soll ich jetzt mit einer Maske in Erklärungsmodus? Was soll ich dir jetzt sagen?
Ich hatte noch diesen Farbe Gelb Film, weil die Farbe Gelb mir gut, ich wusste, das wird mir gut tun. Dann habe ich halt alles gelb gemacht, damit ich irgendwie so ein bisschen
Aber bist du auch so esoterisch angehaucht?
Ich weiß nicht, was es
heißt. Universum, Sterne, Energien, irgendwas?
Ich glaube an alles, Bro.
Ja?
Alles hat irgendwie so eine Dings, so eine Wirkung. Und ich glaube, man sollte von allem auch irgendwie das Positivste rausziehen. Mhm. Und damals hat mir die Farbe Gelb auf jeden Fall sehr gut getan.
Aber bist du mit deiner positiven Einstellung schon mal voll auf die Fresse gefallen? Oder hast du Glück, dass du auch positive Leute anziehst und alles relativ gut? Oder kannst du mit Rückschlägen auch gut umgehen?
Ja, die Frage ist ja immer so, was bedeutet auf die Fresse fallen? Und die Frage ist auch, was bedeutet, also was macht man aus diesem auf die Fresse fallen? Also wenn das dann wieder was zu was Positivem geführt hat, dann...
Das dann danach. Aber so im Moment, cool. so auf die Fresse fallen, dass du so Sachen hinterfragst.
Also ich glaube, der einzige Moment, wo ich dieses Negative nicht ins Positive umwandeln konnte, war so ein Verlust in der Familie. Mhm. So. Als mein Vater gestorben ist, das war der einzige Moment, wo ich dachte so, okay, es geht nicht. Ich kann irgendwie nichts machen.
Aber war das plötzlich oder konnte man sich darauf vorbereiten?
Es war plötzlich.
Ja, das natürlich. Ja, okay. Ja. Das zieht dir dann den Boden weg natürlich.
Ja, genau. Also wir wussten nicht, dass es passiert. Und ich glaube, man könnte so Dinge nennen wie, die und diejenigen, die Menschen haben einen enttäuscht oder, aber weißt du, das ist gleichzeitig auch so einfach so eine natürliche Selektion. Kennst du diesen Film The Bronx Tales, wo der eine so zu dem Mafia-Boss geht und sagt, dieser, keine Ahnung, Luigi schuldet mir $20 und immer wenn ich ihn sehe, wechselt er die Straßenseite und kannst du nicht mehr, ich hau ihm aufs Maul und dann sagt er, guck, du bist ihn losgeworden für $20.
Okay.
Weißt du, sei froh.
Das ist gut.
Und irgendwie gibt's ganz viele so Sachen im Leben von jedem, wo Leute sich so oder so verhalten oder dies und das machen. Aber das ist eigentlich, also
das gehört
nicht
dazu,
mein, ne? Das ist nicht mein Problem, weißt du?
Und es so? Gehört auch dazu.
Ja, also ist es deren Problem, weißt du? Ist es nicht meins so.
Ja, also, solange man mit sich selber im Reinen ist und weiß, man hat keine Leute angeschissen, so
genau,
man hat,
das
man
hab
Leuten
ich nie
keinen
gemacht.
Schaden zugefügt.
Nie. Also so, wenn es mir nicht aufgefallen sein sollte, so kann sich jeder gerne melden. Mhm. Aber ich bin mit allen cool eigentlich so. Immer fair, immer nehm niemand seinen Hack.
Ja.
Und,
aber bist du denn, bist du manchmal, ich glaube, boah, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich würde mal schätzen, so zwischen 17 und 19 oder was. Man hat ja immer auf Events gesehen oder man redet natürlich auch viel in der Rap-Szene so. Ich glaube, ich hab auf jeden Fall mal über dich gesagt, dass du mir kauzig rüberkommst und dass du einen verbitterten Eindruck machst. Weil ich hab reingelesen, wahrscheinlich habe ich in irgendeine Mimik oder Gestik oder irgendeinen Wortwechsel reingelesen, dass du nicht positiv warst. Daraus habe ich in meinem Kopf dann Verbitterung gemacht und Verbitterung aufgrund dessen, dass du gemessen an deinen Skills nicht so erfolgreich bist, wie du es eigentlich sein müsstest. In meiner Schubladenwelt.
Okay.
Ist das erste Mal, dass du sowas hörst?
Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Also du hast angefangen mit, wie du mich wahrgenommen hast.
Mhm. Und hab das dann weitergesponnen einfach genau. Und dann einfach Sachen angedichtet.
Also, na klar, also ich glaube, ich war auch eine Zeit lang einfach auch ein Volltrottel. Also ich glaube, ich habe auch viel Scheiße geredet und das, weißt du, also vielleicht werde ich in 7 Jahren irgendwann auch sagen, ey krass, ich saß bei Cynic, hab eine Scheiße geredet. Mhm. Man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Ja. So, und ich weiß jetzt nicht, welche Version du von mir kennengelernt hast, so.
Ich auch nicht.
Aber vielleicht haben wir uns auch gar nicht kennengelernt.
Wir haben uns auf gar keinen Fall kennengelernt, sonst würde ich das ja gar nicht sagen.
Ja, ja, genau.
So, das würde ich ja jetzt auch nie wieder so sagen, weil man hat vernünftig oder anders miteinander gesprochen und du machst auch einen anderen Eindruck als damals und es kann auch sein, dass ich auch nicht mehr so bin wie da und damals Sachen auch einfach noch negativer gesehen habe, als ich sie eh schon sehe. Also das ist ja...
Wahrscheinlich.
Das sind ja immer so zwei
Sichtweisen. Ja, ey, es ist wirklich immer so, man muss einfach aufeinander zugehen.
Ja.
Das ist echt das Wichtigste. Ich sehe das immer in so irgendwelchen Missverständnissen bei Leuten und du weißt ja, wie fragil die Sprache ist, ne?
Ja, voll.
Wenn du sagst, er ist heute so, morgen so, dann heißt es, er ist jeden Tag anders, aber wenn du sagst, er ist heute so, morgen so, dann ist es, er ist jeden Tag gleich und nur durch diese Betonungen ist schon
das
ein Missverständnis.
Okay, jetzt verstehe ich.
Und wie viel Missverständnis es die ganze Zeit gibt.
Ja, so. Wenn man Sachen nicht straight anspricht, deswegen. Ja. Aber wenn man dann auch Sachen, wie ich es ja auch meistens mache, so sehr, sehr straight anspricht, ist dann halt so, weil die meisten Leute es auch nicht gewohnt sind.
Mhm. Aber ich mag das eher.
Also ich feiere es auch, weil das so beschleunigt man auf jeden Fall die Selektion.
Und weil du das magst, denkst du ja auch, dass es andere mögen, aber nicht jeder tickt gleich. Und dann ist es, kann es sein, dass es ein bisschen angriffmäßig rüberkommt.
Ja.
Aber jeder, der danach, das rattert ja dann später auch. Mhm. Und die meisten kamen dann eher so mit so, ey krass, ich fand's cool, dass du so direkt warst.
Ja, weißt du? Aber ich würde nur da widersprechen, dass ich, also ich gehe nicht davon aus, dass Leute das mögen. Ich weiß schon, der Großteil mag es nicht. Mhm. Aber so fällt mir die Selektion, weil es geht ja, für mich geht's um mich, so
deine Selektion.
Egoistisch gesagt, genau, und so macht es mir die Selektion viel leichter, weil dann hast du wirklich irgendwann nur Leute um dich rum, die mehr oder weniger denselben Film fanden, damit klarkommen und die dann auch das zurückgeben. Und das ist ja auch für mich dann challenging, weil ich habe auch Leute, die jetzt auch kein Blatt vom Mund nehmen um mich rum. Und das ist für mich auch dann teilweise unangenehm, aber es ist gesund, finde ich.
Ja, also ich glaube, ne, so das Grundding wäre halt einfach, dass nicht jeder... Wenn jemand nicht denkt, er hätte irgendwie die Wahrheit gepachtet, ja, oder denkt, es ist so, seine Realität wäre die absolute Wahrheit oder ja, so, das ist schon mal ein Punkt, das ist schon mal.
Oder man hat das, aber man konfrontiert andere damit und hört dann deren Meinung und dann gibt es schöne Diskussionen oder
auch
Clashes.
Cool, ja, so kann man es auch machen. Ja. Ja.
Das habe ich auch immer wieder. Ich war jetzt vor 2-3 Tagen war ich auf diesem Event von, kennst du Tyler?
Die Sängerin.
Ja, genau. Die ist ja ein Weltstar.
Ja.
Genau. Und die war in Berlin auf so einem Private-Event. Mhm. Und da war ich da und dann da lief auch nur schöne Menschen rum. Mhm. Und dann kommt man auch so ins Gespräch und merkt so, ja, ich würde sagen, ich bin hier schon einer der Unlockersten auf jeden Fall.
Echt? Ist es dir aufgefallen?
Ja.
Und hast du dich dann exotisch gefühlt?
Nee. Ich habe mich gefühlt, also es waren großteils Mixed People, schöne, stylische, lockere, coole Menschen. Mhm. Und ich habe mich da schon, ich sah zum Glück gut aus. Und wenn man mich nicht reden hört, sieht man auch diese, gibt's das Wort überhaupt, Steifheit oder diese Unlockerheit, die sieht man nicht unbedingt sofort.
Wenn du nicht redest.
Ja. Also wenn man es nicht hört, man hört halt dieses, diese Unzweigenis, die hört man halt aus.
Du bist
raus.
Aber sehr, sehr reflektiert, Bro.
Das ja, aber das ist auch, ich finde das auch wichtig.
Das ist krass.
Weil dann, wenn du selber alles weißt, dann kann dich auch, ist wieder dieser Mechanismus, dann kann dich auch keiner mit irgendwas überraschen, was du nicht selber schon so irgendwie durchgespielt hast.
Und glaubst du, wenn du mehr mit solchen Leuten wie auf dieser Party zu tun hättest, würdest du dich in die Richtung entwickeln wollen oder bist du happy so?
Ich bin
also so der Typ, der da nicht reinpasst.
Ja, also ich bin
ist es okay.
Ich das ist für mich voll okay.
Okay.
Genau. Aber auch weil ich weiß, wer ich bin, was ich kann und ich kenne meinen Kreis und ich habe hier meinen Respekt oder da meine Mini-Bewunderung oder da meine guten Freunde, ehrliches Feedback. Also mein Kreis ist fein, so wie er ist. Mm-mm. Und deswegen kann ich mich auch in solchen Kreisen überhaupt selbstsicher bewegen. Mm. Aber ich bin mir schon bewusst, von denen wird jetzt keiner mich fragen, ob ich später noch irgendwie mit auf eine andere Party komme. Und das ist auch vollkommen fein. Wirklich. Und ich bin ja Comedian und da beobachtet man ja viel.
Ja.
Und ich find's einfach auch schön, diese Menschen in ihrer freien Umlaufbahn so zu beobachten. Ich finde das voll interessant. Also ich habe ja mit sehr vielen, sehr jungen Leuten zu tun und ich finde das voll interessant, wie die reden, was die machen, wie die sich anziehen, wie offen die für ältere Personen sind oder wie verschlossen oder so. Das ist, ich finde das, alles gibt einem was.
Ja, das ist sehr wichtig. Ich glaube, diese Comfortzone ab und zu verlassen,
ja,
verschiedene Bubbles, Einblick haben.
Genau. Ich weiß, ich gehöre da nicht hin, ich gehe aber trotzdem dahin.
Ja, so. Das ist gut.
Also, ab wann geht dein Live-Game jetzt los? Die nächste Tour?
Also es gibt zwischendrin noch ein paar Shows, aber die Tour geht am 12. November los in Stuttgart.
Ja.
Und endet dann in Berlin am 22.
Berlin machst du wo?
Im Fester Kreuzberg.
Mhm. Machst du voll?
Ich hoffe, ja. Also sind
die schon verkauft?
Wir sind bei, ich glaube, 50% ungefähr.
Jetzt schon?
Ja.
Okay, das wird ja safe voll dann.
Ich hoffe, ja. Also
crazy, Alter, geil. Dann mit Liveband?
Ich hoffe, ja. Also wie gesagt, es sind noch so viele Baustellen, aber das Coole ist so, dass Musiker, die ich selber feiere, mich selber anschreiben und
auch da sein wollen?
Kann ich dabei sein auf Tour und so.
Okay.
Und das ist auf jeden Fall schön zu hören immer. Und ich freue mich. Das wird geil, weil es gibt dann auch neue Sachen zu hören. Aber ein cooler Mix aus allem, oh Mann, es wird geil. Ich freue mich auf jeden Fall.
Du hast wahrscheinlich so, du hast ja ein Riesenportfolio, wahrscheinlich hast du eher so das Ding, okay, ich muss leider ein paar Sachen rausschmeißen.
Ja, das ist echt schwierig. Also wirklich, das ist gerade wirklich so mein Luxusproblem.
Ja.
auch bei so einstündigen Shows, so, wo ich so denke, oh, schade, ich kann ja den nicht spielen und das nicht spielen, ja, und so. Muss man sich dann immer entscheiden, je nachdem, was für eine Veranstaltung es ist.
Aber machst du auch noch ein paar Festivals? Oder hast du schon, also Kesselfestival habe ich ja gesehen, wo warst
genau,
du?
Genau, ich war jetzt in Hamburg noch kurz, hab so bei Mit Vergnügen gespielt, das ist so ein kleines Event gewesen, und bei der Blockparty von Sammy habe ich mich drauf gedribbelt.
Ja.
Und ich
hast du auf dem Splash dieses Jahr?
Nee.
Nee?
Mm-mm.
Aber auch nicht zum Gucken dann?
Ich war woanders, ich habe auch woanders, ich glaube.
Nee, das war doch zeitgleich, natürlich, da waren wir doch am Kesselfestival.
Ja, genau.
Was gibt's noch, Frauenfeld?
Frauenfeld war ich auch schon lange nicht mehr, aber ich glaube, weißt du, die Booker brauchen ja auch immer Argumente.
Ja.
Und wenn dann diese Alben und Mixtapes und Sachen draußen sind, so, dann sieht das Ganze nochmal ganz anders aus und dann hat man auch mehr Spielraum.
Aber als Gast gibt's irgendwas, was, wo du so denkst, so, okay, den, also Konzerte von irgendwelchen krassen Artists oder irgendein Festival, wo du denkst, da muss ich hin, das muss ich mir reinziehen?
Mir fällt jetzt kein Festival so direkt ein. Ich erinnere mich aber an so einen Flyer von so einem Jahr oder vor 2 Jahren, wo es war irgendwo in Amerika und da waren alle Künstler drauf, okay, zu feiern. Und ich glaube, man müsste einfach mal nach Amiland gehen und da mal sowas, weißt du, von den Roots, die manchmal ja sowas, ja, Roots Picnic heißt es, glaube ich, boah, da mal hingehen.
Die alleine reichen ja schon, und die haben ja ein Einzugsgebiet an krassen Künstlern.
Sowas würde ich gerne mal sehen.
So, ich habe, weißt du, wo ich gern gewesen wäre? Ich habe, manchmal denkt man sich ja so, also wir sind ja ungefähr gleich, ich bin ein paar Jahre älter noch als du, aber man denkt sich so, man ist so in diesen Boom-Bap-Zeiten groß geworden, so, man hat so dieses, sein Herz ist so da und man automatisch fühlt man das und irgendwann denkt man sich so, ah, okay, das sind jetzt die angesagten Leute. Also bis auf ein paar Sachen kann ich damit nicht großartig was anfangen. Ist das, stirbt das ein bisschen aus, und dann kommt einfach dieses YouTube-Video von OG Kimo und Funkvater Frank, dieses Süd-Süd-Festival, und du denkst dir so, was ist das denn?
Dieses Schwarz-Weiß-Ding, ne?
Alter, Bro, was ist das bitte?
Das sah so krass aus.
Die kommen auf die Bühne, die Leute verlieren ihren Verstand. Jeder rappt jede Silbe mit und die springen dabei noch und springen in, da denkst du so, was, das gibt's doch nicht. Und du bist, also erstmal denkt man sich so, wow, was sind das für Bilder? Mhm. Was ist das für ein Sound? Was ist das für eine geile Optik? Und dann nach so 10 Sekunden denkst du dir, okay, gibt's doch noch.
Ja.
Geht doch noch.
Geht noch.
Ey, Alter, und geisteskrank.
Ich glaube auch, dieses andere Leute gewinnen sehen, das ist auch, weißt du, so, wo du so sagst, ah, geil,
ja,
das passiert nicht mehr so oft so. Und das ist irgendwie, also mich freut es auch, also mich freut es zum Beispiel auch bei so einer Saide.
Hm?
Weißt du, ich will die Leute gewinnen sehen. So,
ist das dieses ganz junge Mädchen?
Ja, genau.
Okay.
Und es gibt so viel so coole Mucke, wo du einfach sagst, geil.
Hast du dir mal Lacazette reingezogen?
Auch nur so ausschnittweise, ja, also ich habe jetzt kein Album oder so angehört. Hat der ein Album draußen?
Ja, der hat ein Album draußen.
Okay, okay.
Und das sind, ich würde sagen, also für mich so 3-4 Dinger, die habe ich direkt Lieblingssongs und die werden jedes Mal gepumpt.
Kannst du empfehlen?
Ja, S und S auf jeden Fall. Mhm. Ist mein Lieblingstrack von dem. LED ist krass. Und der ist halt so, du merkst, der hat, der ist nicht einfach so ein Hype, also der hat natürlich seinen Todeshype, der hat so eine eigene Art, so quasi wie so ein, ja, so ein, nicht eine Hafti-eske Betonung, aber du denkst sofort so an einen jungen Hafti, aber trotzdem eigen. Und die Samples und die Beats, die der pickt, denkst du so, okay, der hat sich mit dem auseinandergesetzt, auf jeden Fall.
Mhm.
Und das ist so, und eigene Wort, also es ist einfach ein unfassbar geiles Produkt. Also der ist wirklich, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und sehr verspielt auch, also so Intro-Einspieler, teilweise nur so kleine Snippets von Hip-Hop-Größen. Die Beats sind krass, also den musst du dir auf jeden Fall mal reinziehen.
Okay.
Ja. Und ja, sonst ist wirklich, aber ich bin jetzt auch nicht so am, ich suche jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht aktiv. Ich habe da meine Playlist, meine Lieblingssongs, ratter die runter und bin jetzt nicht so auf der Suche nach neuen
Songs. Ja, es gibt nicht so viel, was jetzt Gänsehaut bereitet, aber bei dieser Blockparty bei Sammy gab es ein Chor,
ja,
der hieß Born to Sing. Das waren so 50 Leute oder so.
Ja.
Das war krass. Also,
aber haben die dann auch so
riesen Gänsehaut gekriegt, und das war einfach so eine gute Performance und so krasse Stimmen. Und
haben die so alt Gospel Classics gesungen, oder haben die auch Sachen noch neu aufbereitet?
Nee, neue Sachen gesungen irgendwie. Ja, ist doch voll schön.
Ja, aber das ist halt die Power von einem Gospelchor, ne?
Das ist geil, Mann.
Wenn 50 Leute singen können. Und
ich finde, Gospelchor muss mehr präsent sein auf Live-Bühnen.
Ja, ich finde Gospelchor, und ich finde auch, wenn so ein, wie zum Beispiel Wünsch dir was, ist Genetik, ne? Wünsch dir was, Genetik, dieser Kinderchor, also Kinderchor, so diese hellen Stimmen in Masse, die haben auch irgendwas.
Ja, vielleicht jetzt wieder, ja. Es gab ja mal so eine ausgelutschte Zeit, wo man gedacht hat, oh, schon wieder Kinderchor.
Okay, dafür habe ich zu wenig konsumiert.
Ah, okay, ja? Kinderchor, ja, genau so.
Weißt okay, dafür habe ich zu wenig konsumiert.
Okay, vielleicht ist es jetzt wieder so, dass man...
Kennst du dieses Ding von Kanye im Flugzeug? Boah. Das ist dicker, man kann sich ohne Gänsehaut gucken.
Das ist krank.
Das ist einfach die Macht von so ganz vielen Stimmen und der Vibe und so, denkst du so, Alter.
Aber du siehst auch, wie er sich selber voll freut, weißt du?
Ja,
du
weil
und so, der hat schon alles gesehen. Der weiß, es gibt nichts, was krasse ist.
Genau.
Im Flugzeug mit Leuten.
Und solche Leute musst du erstmal noch, die sind ja, also ich glaube, je krassere Sachen du machst oder je größer du bist, desto weniger ist halt deine Begeisterungsschwelle so. Und wenn du dann so jemanden dazu kriegst, das auch nochmal so hart zu fühlen, weil es so geil ist.
Vor allem, es ging ja eigentlich um diese Carpool-Karaoke.
Genau, das war dieser scheiß James Corden saß da.
Genau, und der hatte aber keinen Bock wahrscheinlich auf im Auto sitzen mit dem und genau, hat dann gedacht, wir fliegen einfach.
Genau, Auto hast du mit den anderen gemacht, mit Kanye West gehst du ins Flugzeug. Mm. So.
Ja, auch krass, dass Kanye West einfach alle Symboliken der Nazis einfach so nimmt.
Und die maximal geswitcht, ne?
Wo man so denkt, krass, also wie muss es einem Nazi gehen,
ja,
wenn er das der sieht. Jetzt so die Swastika so eigentlich abfeiert und dabei immer an Kanye West denken muss? Oder?
Ja.
Weißt du, nimmt der, also ist das so schlau? Ist das so ein Kunstding, wo er das so dreht, dass die Symboliken ihm weggenommen, also den Nazis weggenommen werden, sodass die entkräftet werden? Oder ist es einfach nur krass verrückt, was der macht? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also, das ist irgendwie so immer so dieser
schmale Grat,
Drahtseilakt. Schmale Grat, so wo man so irgendwie.
Drahtseilakt. Ich habe das gesehen und dachte mir erstmal so, weil, wenn du in Deutschland aufwächst, oder ich war auf dem Geschwister-Scholl-Gymnasium. Wir haben die Nazi-Zeit, wir haben das durchgespielt.
Mhm.
Alles durchgespielt. Und dann siehst du auch diese Dokus und so. Also ich bin damit so nicht infiziert, aber ich habe alles gesehen, gehört. Und das ist dann, irgendwann hast du dieses Symbol, das ist im Hinterkopf und das ist so, hat eine Bedeutung. Das ist krass. Und der erste Gedanke war so, was macht der da? Das ist doch das und das. Und dann hörst du das und da musst du dir richtig Gedanken machen. Und wenn du das dann 3-4 Mal hörst, denkst du dir so, hat er das, also abgesehen, dass der Song natürlich catchy as fuck ist.
Also diese Dings, Haha-Song.
Genau.
Okay.
Und dann die N-Bombe, also das ist ja absurd. Da ist ein Schwarzer, der sagt, N-Bombe, Haha, ne, und du bist so, hä? Und das singen ganz viele und dann noch dieses Video dazu, das ist so, was? Was macht der da? Der führt alles ad absurdum. Deswegen das, was du gesagt hast vorhin, dass wenn du rechts bist und das siehst, du musst dich ärgern.
Wahrscheinlich, oder?
Ja. Weil der nimmt denen das, womit die schocken, das, wo alle sich drüber aufregen, wenn du das irgendwo tätowiert hast oder irgendwo drauf hast oder eine Fahne schwenkst oder irgendwie sowas, das nimmt der und macht das einfach.
Glaubst du, die denken auch so, hey, das gehört uns?
Stell mal vor.
Hey, es ist kulturelle Aneignung. Ja.
Dann dürfen wir jetzt auch die N-Bombe droppen. Also so. Das
ist ja krass.
Das sind jetzt auch nicht die Schlausten. Aber das war auf jeden Fall, muss man auch wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen oder hören. Ein paar Mal sehen oder hören, wir haben gerade besprochen, du gehst ab November auf Tour, du bist gerade selber an neuer Mucke dran. Was denkst du ungefähr oder machst du dir da gar keinen Druck nach dem Motto, dann muss irgendwas erscheinen oder woran arbeitest du gerade?
Ich arbeite an mehreren Sachen, aber ich glaube, so vor der Tour wird noch das Mixtape, ich mache ja gerade immer diese phonetischen Übersetzungen von diesen so Ami Tracks. So
ja, ich weiß.
Von diesen
so Dr. Green Thumb und so.
Dr. Green Thumb, House of Pain, Jump Around. Dann haben wir noch so Regulate gemacht mit
Figup. Ich warte ja noch die ganze Zeit, bis irgendeiner kommt von den Songs, die ich früher auch gefeiert habe.
Welche, was gibt's denn?
Es ist schwierig, du hast ja diese, also in der Richtung vielleicht, also Tequila Sunrise von Cypress Hill habe ich zum Beispiel hart gefeiert.
Ja, erinnere ich mich.
Und es muss ja irgendwas, sonst würde ich jetzt natürlich kommen mit, keine Ahnung, Lucifer von Jay-Z oder Shook Ones oder irgendwie so oder Twins von hier Dingsbums von Big Pun. Sowas würde ich mir natürlich wünschen, sowas, was ich selber höre, aber das ist natürlich dann auch schwer umzusetzen. Du hast ja immer so einen Bounce, so einen Partyfaktor auch ein bisschen mit drin. Immer
so ein Partyfaktor, ja.
Genau.
So ein bisschen positiver eher.
Genau.
Da müsste nicht so viel in Street Grab so.
Ja,
so
genau. Da müsste man sich nochmal Gedanken machen, was halt so ein Ding wäre. Mhm.
Genau, also das soll
Bam
halt
Bam, Sister Nancy, Bam Bam wäre natürlich, das wäre crazy.
Ja, aber es hat auch schon sehr viel benutzt, ne?
Ja.
Aber ja, klar, dann gibt man Sister Nancy wieder ein bisschen Kohle.
Verdienterweise.
Sie ist so cool, ey. Hast du mal ein Interview von der gesehen?
Nee. Ich habe nur von dem Jay-Z-Move gehört, dass sie endlich mal kompensiert wurde, weil alle, die ihren Song da missbraucht haben.
Ja, man,
aber die muss ja auch schon todesalt sein, auch, ne?
Ja, die ist schon alt, ja. Genau, und das kommt dann also wahrscheinlich so vor der Tour.
Aber wie ist denn das eigentlich? Du nimmst ja diese ganzen Sachen, die alle schon bestehen. Muss man da abdrücken? Muss man da, wie funktioniert das?
Ja, also ich spiele alles nach. Also Regulator habe ich alles nachspielen lassen. Und auch bei allen anderen Songs immer die Original-Samples nachgebaut.
Und dann kann keiner was?
Nee, also wenn dann etwas ist, dann sind es diejenigen, denen diese Samples halt gehören von aus den 50er, 60er, 70ern oder so.
Okay.
Aber jetzt nicht, ne, du kannst jetzt kein Instrumental einfach nehmen und benutzen. Du musst es selber.
Ja, ja.
Und dann drückst du halt nicht so viel ab.
Aber das ist so wirklich, also ich habe jetzt bei Dr. Green Thumb zum Beispiel, hab jetzt keinen Unterschied rausgehört.
Ja, und das ist Figups. Ja, das ist Figups.
Er hat das gemacht.
Ja, ja.
Okay, stark.
Das ist Figups Talent so. Er kann halt wirklich, also nicht jeder. Also du kannst nicht einfach zu jedem gehen und sagen, ey, yo, wir brauchen den Sound, wir brauchen das und das muss so klingen. Und viele könnten es versuchen und so. Aber da siehst du halt, ob wirklich jemand ein wirklicher Produzent ist oder nur so ein Beat-Dude, weißt du? Er ist einfach krass. Ich weiß gar nicht, ob Leute verstehen, wie krass er eigentlich ist.
Ich glaube nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß, ich feiere seine Beats. Ich habe viele Sachen von ihm gehört, aber ich bin zu wenig in der Materie drin.
Es sind diese Nuancen, diese minimalen Sachen, so die
das kann unser Eins nicht raushören.
So einen Swing geben, so Dilla-mäßig und das kann er am besten so.
Ihr macht auch schon lange zusammen, ne?
Wir kennen uns lange, aber wir machen nicht.
Aber ihr habt auch schon früh was, ihr habt doch schon vor 10, 11 Jahren was zusammen
gemacht. Genau, also auf dem Gute-Tag-Mixtape sind schon zwei Sachen von ihm gewesen. Und das war's dann aber auch.
Ihr hattet auch bis vor kurzem einfach den meistgeklickten, also wenn du bei Diltilly auf die meistgeklickten Videos gehst, das war einfach, das bist einfach du und Materia.
Welches denn?
Oh, wie heißt
denn
das?
Ach so, dieses Was wir sind?
Ja, genau.
Ah, ja, guck mal, das war
das zum Beispiel. Das hat 600.000 Views und da mussten erstmal, da gibt's ein Battle, also ein Bad Bars Battle, was drüber ist und jetzt das Beast Boy Onbeat Battle. Hast du das gesehen?
Wer gegen wen?
Beast Boy gegen Davy Jones. Das ist an dir vorbeigegangen.
Muss ich angucken. Das letzte, was ich angeguckt habe, war jetzt Steinschleuder gegen irgend so ein Harlem.
Oder Harlem T, ja. Aber dieses Beast Boy Battle hat einfach ganz das ganze Land überschwemmt. Okay. Was ist denn dir vorbeigegangen?
Ich hab's noch nicht
angeguckt. Wow, you're in for a treat, Alter.
Ja,
ich spoiler gar nichts.
Ich muss nur sagen, ich habe einfach so in den letzten Tagen einfach gar nichts. Ich habe mir nicht mal irgendeine Folge auf Netflix oder irgendwas angeguckt.
Ja, aber das kam so vor zwei Monaten, glaube ich, raus. Und dank mir später.
Dankeschön.
Ja, jetzt schon. Das ist.
Ich guck's mir an.
Das ist wirklich crazy.
Ich guck's mir an. Und schreit Davy Jones immer noch so rum?
Ja, der schreit schon gut rein.
Geil.
Es geht auch weniger darum, sondern guck dir das einfach an und schreibt mir später.
Okay, welches deutsche Battle außer dieses Last Drop Dynamic war für dich so, wo du sagst, da wäre ich gern in der Crowd gewesen oder warst du immer in der Crowd? Oder?
Nee, bei Lars war ich nicht in der Crowd. Hm. Das ärgert mich auf jeden Fall. Ich wäre gern damals, man hätte ich gewusst, dass dieses Feuer über Deutschland Ding, dass das eine halbe Stunde von mir zu Hause weg ist oder eine Stunde, dann wäre ich zu FÖD 2 gefahren und hätte einfach Greg Pipe gegen Basic live gesehen, wo der Free Synergy, wo die alle da stehen. Obwohl, ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht dahin getraut. Aber das hätte ich gern live gesehen, auf jeden Fall. Ich wäre gern beim 4-7 gegen Noir, wäre ich gern dabei gewesen. Das war live in Frankfurt, das war von der Stimmung her mit das Krasseste. Das Beast Boy Ding hätte ich auch gern live gesehen, weil die Stimmung unfassbar krass war vor Ort anscheinend.
War das in Berlin?
Nee, das war in Düsseldorf.
Düsseldorf.
Ja, genau, es war im Spektakulum, kleine Location, packed und guckst dich später selber an. Das ist geisteskrank.
Nächste Donut Label ist September, ne?
Ja, genau. Ja. 6. September
bist
ist
da?
B-Day, ja, safe.
Okay.
Weil da die Card ist, da, also Minimum ein Battle ist da, wo das darf man nicht, man darf das nicht verpassen.
Wer gegen wen?
Das kann ich dir gleich sagen.
Okay.
Ja, ist noch nicht draußen, aber das kann ich dir gleich sagen, das ist auf jeden Fall crazy.
Geil.
Dann sehen wir uns spätestens dann wieder.
Ja, wir schneiden jetzt alles raus.
Ja, es gibt ein bisschen was zu schnibbeln auf jeden Fall.
Grüße Nein, wunderschönes Gespräch, danke.
Ja.
Also so, ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Das freut mich
dann. Ja, Stuttgart dann.
Stuttgart oder München, genau. Magda meinte, komm nicht zur ersten Show, weil da gibt's immer noch so Sachen, die ich kenne es ja selber von Comedy-Tour. Erste Show sitzt nie alles zu 100%, Lerneffekt. Stimmt. Entweder Stuttgart oder München, komme ich gerne vorbei auf jeden Fall.
Ja, okay, cool.
Verbleiben wir so?
Ja.
Steffi, mein Lieber, es war mir eine Freude.
Mir auch.
Und wir sind raus.